willkommen wieder hier beim Sternentor. Mit mir, ich bin Clemens. Vielleicht kennt ihr mich von meinem anderen Serienpodcast Erfolge. Und an meiner Seite, wie immer, ist
der Thomas. Und ihr kennt mich vielleicht auch von der dritten Macht. Hoi, hoi.
So, ich muss kurz nochmal, weil es mir auf der Zunge liegt, etwas loswerden. Außerhalb dieses Podcast-Bereichs, aber kann man ja mal sagen.
Die große Lebensbeichte 2.0, ja?
Nee, nicht so schlimm. Es hat mit Nachrichten und Journalismus zu tun, was mich gerade etwas aufregt. Deshalb will ich es kurz erwähnen. Manchmal muss man ja sich sowas von der Seele reden, dann ist es wieder gut. Ist ja unser Podcast, kann man ja machen. Seit über einem Monat wird von vielen, nicht allen, ne, will ich mal sagen, Journalisten und manchen Politikern auch behauptet, dass Kitas oder Kindertagesstätten zu sind. Das ist nicht der Fall. Und dann liest man auch immer sowas, ja, die wollen Kitas öffnen, aber man kann rein technisch gar nichts öffnen, was man zuvor nicht geschlossen hat. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Man kann vielleicht die Notbetreuung in die reguläre ändern oder so, aber man kann nichts öffnen, was nicht geschlossen war. Wenn man einfach so behauptet, dass Zehntausende Menschen nicht zur Arbeit gehen, finde ich das schon ja relativ dreist schon. Und das aber noch immer wiederholt, dann wird es dadurch auch nicht richtiger. Ja, nur ja, kurz dazu.
Kommt das nicht ein bisschen drauf an, wie viele Leute in der Notbetreuung sind? Also ihr habt ja nicht regulär auf, ihr habt diese Notbetreuung, ne?
Leider nicht, nein.
Okay.
Wir gehören zu einem, also hier in Hessen, es gibt drei Bundesländer, Bremen, Hessen und Niedersachsen. Wir haben offen, aber mit einem Appell, bitte schickt die Kinder nicht. Also so eine Art halbschwanger.
Achso, ja, stimmt, ich lese es ja auch gerade. Hessen und ja. Corona-Doktor und Kitas bleiben offen. Ja. In Rheinland-Pfalz und NRW ist das immer schon nicht so.
Ja, aber das ist schon ein Unterschied. Also ja, es klappt bei uns sehr gut, aber ich weiß auch, dass bei anderen Einrichtungen das nicht klappt. Die sind dann halb voll. Man sollte sich da als Politik auch mal vielleicht im Klaren sein, welche Strategie man verfährt. Entweder Notbetreuung oder zumachen, aber etwas dazwischen ist schon ein bisschen merkwürdig, finde ich, so nach dem Motto, ja, eigentlich ist es uns völlig egal, aber bitte nicht die Kinder schicken. Also das ist für mich.
Ja, das ist halt ein Appell wie alles andere. Ne? Von wegen, bei uns ist es ja auch so, du darfst dich außerhalb der eigenen Wohnung einen Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Genau. Privat gibt es diese Regel nicht. Also unser Innenminister hat da auch ganz klar gesagt, das gilt nicht für den privaten Bereich. Da gibt es halt auch nur einen Appell, sich nicht zu treffen. Aber rate mal, wo im Winter sich die Leute treffen und wo dann hohe Corona-Zahlen auch etwa herkommen. Ja. Aber das kannst du halt nicht kontrollieren. Aber mein Physiotherapeut, ich mache mein Krankengymnastik, weil ich mir irgendwie den Rücken irgendwie kaputt gemacht habe.
Gute Besserung nochmal.
Ja, danke. Der hat auch letztens erzählt, so von wegen hat seine Frau, die ist wohl so ein bisschen auf Instagram unterwegs und sagte dann auch, so von wegen, ja, da gibt's dann die Notbetreuung und da haben sie wohl eine in der Kita, die ist so Instagramerin, so Influencerin und die schickt dann die Kinder natürlich, also ich kann es natürlich halbwegs verstehen, aber das ist ja mehr so ein Hobby. Also ich glaube nicht, dass die das profimäßig macht, aber die schickt dann die Kinder auch in die Kita, anstatt die einfach mal eine halbe Stunde irgendwo in ihr Kinderzimmer zu bunkern und dann ihr Video aufzunehmen oder so, ist natürlich auch irgendwie sinnfrei.
Also wie gesagt, natürlich ist es so, dass viele Berufe haben, die notwendig sind, auch jetzt in der Zeit, aber muss nicht unbedingt sein, wenn man es vermeiden kann. Nur das mal dazu, falls einige noch dachten, dass das stimmt, was die da erzählen, aber ist de facto nicht so der Fall. Ne? Jetzt zu etwas Erfreulichem, und zwar euer Feedback. Da fange ich jetzt mal bei Facebook an, nicht immer Twitter, jetzt ist mal Facebook number one. Dort schrieb uns Steven Oman, Day ist die mit der Bombe im Magen, oder? Also ich glaube, er wollte schreiben, das ist die, bezogen auf die letzte Folge. Und ja, genau, das war das. Sessi Vilancevic schrieb, einer meiner Lieblingsfolgen. Ja, genau, und dann habe ich noch drunter erwähnt, dass ich sie gut fand und du nicht. Und auch aufgrund der vielen Logikfehler. Und da hat sie dann noch geantwortet, naja, in der Serie geht es ja auch weniger um Logik. Ja, aber sieht ja jeder anders.
Ja, okay. Ne? Also wenn man nach Logik geht, dann darf man nichts gucken. Also kein Star Trek, muss man sich eine Tierdoku auf dem ZDF angucken oder so.
Ja. Wolf Bruder schrieb, schöne Folge, sie bekommt von Jack einen Hund, dass Carter bei ihr bleibt, als auch sie als Bombe genutzt wurde im Bunker, war sehr menschlich, auch wenn Carter selbst sterben würde.
Wir haben ja festgestellt, es wären eh alle gestorben. Die ganze Erde hätte Puff gemacht und dann wäre es doch egal gewesen.
Und wir hätten gar nicht den Podcast weitermachen können.
Genau.
Jetzt springen wir rüber zu Twitter. Dort schrieb uns Stammhörer Gerrit Ludwig zur letzten Folge. Bin gerade an der Stelle, wo sich Thomas über There's someone in the bushes and they won't come out wundert. Das habe ich auf Twitter schon sehr oft gesehen und deshalb versucht, mehr darüber herauszubekommen. Das ist anscheinend so, wie ein geschlechtsloses Personalpronomen. Also wenn man nicht weiß, ob es sich um einen Mann oder eine Frau oder eben halt divers handelt, kann man anscheinend im Englischen they nehmen. Bin da aber kein Profi, deshalb ohne Gewähr, sieht man aber oft auf englischen Twitter-Profilen.
Ja, das habe ich auch schon öfter, aber mir war es halt neu. Ich bin halt zweisprachlich aufgewachsen, aber diese Variante kannte ich halt nicht und dementsprechend über sowas stolper ich dann immer.
Ja, mir war es auch neu. Aber wir nehmen es jetzt einfach so, ich glaube, ich habe es auch drunter kommentiert, das ist jetzt die offizielle Quelle zu der Grammatik. Gerrit Ludwig, ich finde, es macht Sinn, wie er es erklärt hat, also kann ich mir schon vorstellen, dass es so ist. Dann noch von unserem Stammhörer, auch Lord PixelT3D, Unterstrich 2077. Mein Feedback zur Szene, Mädchen wird im Busch entdeckt. Könnte man die Schauspielerin nicht im Trivia erwähnen, wo und wie sie überall mitgewirkt hat? Ich werde da immer aus dem Storyverlauf geworfen. Das könnte man auch am Ende in der Trivia da seine Erwähnung finden, ist aber nur meine ganz persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie es im Ganzen bei den Zuhörerinnen ausschaut. Wie gesagt, ich habe geschrieben, dass es mir relativ, also für mich macht es jetzt nichts, ob das mittendrin ist oder am Anfang oder am Ende, weil die mir auffielen, schreibe ich eh raus und das wäre dann in meinem Dokument einfach nur woanders. Ja, man darf es dann halt nur am Ende nicht vergessen, aber andere haben sich dazu nicht geäußert, deshalb weiß ich nicht, vielleicht lassen wir es erstmal so und warten dann, was noch andere dazu schreiben oder...
Wir unterbrechen ja sowieso regelmäßig unseren Redefluss, ja. Also ist ja nicht so, als würden wir von A bis Z die ganze Staffel durchbringen, also die ganze Staffel, sag ich schon, die ganze Folge durchbringen. Ja. Na, also wir unterbrechen ja regelmäßig für irgendwelche Trivia, es fällt einem irgendwas auf, wir quatschen über Fehler in der Szene oder ähnliches, also das bringt einem ja auch raus, also warum man jetzt nur...
Ja.
Ich weiß es nicht.
Vielleicht, das kürzer halten oder so, ich weiß nicht, aber du hast recht, also wir schweifen auch manchmal ab, aber ich finde, es gehört auch dazu, so der Abschweif-Podcast. Ja, das war's zu dem Feedback. Vielen Dank wieder dafür, für die Beteiligung und auch, dass ihr das so sachlich und ganz normal, ohne irgendwelche Beleidigungen, auch wenn man anderer Meinung ist, hinbekommt. Ist ja auch in den sozialen Medien nicht überall so, würde ich mal sagen. Die letzte Folge, also zu den Quoten, sonst geht es unter, hatte also Cassandra 1,79 Millionen Zuschauer. 14,3% waren das. Anscheinend ging es vielen Zuschauerinnen und Zuschauern wie dir, Thomas. Also sie kamen wohl nicht ganz so gut an und deshalb hat die heutige Folge Vergeltung nur 1,7 Millionen Zuschauer gehabt. 13,2% Senderanteil. Das war es, glaube ich, zu diesen Vorsachen. Und wie heißt denn die Folge im Original?
Corai, also C-O-R, also im Apostroph A-I.
Künstliche Intelligenz.
Ja, genau, Core AI, da fehlt aber ein E.
Die Folge hat geschrieben Tom J. Estel, ja, unter anderem einmal Outer Limits und noch irgendwie Serien, wo ich keine aber von kannte.
Stimmt. Hier, der hat noch mehr gemacht, ne? Also,
ja, weil du sagtest, was man kennt?
Das hier ist die einzige von diesem Estel, ist das die einzige Folge SG-1, aber er ist auch in der Twilight Zone einmal gewesen, also wegen als Schreiberling oder so. Einmal Outer Limits, einmal The Invisible Man und die Serie kannte ich nicht. Er ist Creator von der Serie Fionas Website, 66 Folgen, also 5 Staffeln vermutlich oder so.
Nie gehört.
4, je nachdem, wie viele Folgen es waren. Noch nie gehört, aber wohl was Größeres. Mit 66 Folgen ist er jetzt schon mal nicht schlecht.
Heute das letzte Mal hatte ich gelesen in der Regie Mario Asopardi.
Genau, wie schon in der letzten Folge als Direktor, ja.
Was ich noch in einem meiner Bücher hier gelesen hatte, eine kleine, aber interessante Randnotiz vielleicht. Der Casting Director dieser Folge, wahrscheinlich die Casting Direktorin Mary J. Slater, wieso sage ich der, hat auch an dem Film Star Trek 6 Das unentdeckte Land mitgearbeitet, wahrscheinlich auch in dem Casting-Bereich. Kleine Randnotiz dazu.
Okay. Ja.
Originalausstrahlung in den USA war der 23.01.98 und wann kam es denn zu uns hinüber?
14.04.99. Also das sind schon weniger als 2 Jahre jetzt, ne?
Ja.
Ein Jahr, 9 Monate.
In den letzten, stimmt, da waren es immer fast 2 Jahre, jetzt arbeiten die schneller. Oder es sind mehr Leute geworden, die dran arbeiten. Kann ja auch sein.
Genau, es fängt an. Ich denke mal, wir können da direkt noch einsteigen, ne? Der übliche Teaser. Wir sind auf einem Planeten. Interessanterweise steht in dem Transcript, ach so, der Hinweis darauf, wir haben wieder nur das englische Transcript. Dementsprechend hangen wir uns daran lang. Wir sind auf einem Planeten und das Transcript wusste sogar, welcher es ist, obwohl das in der Folge nie erwähnt wird. Es wäre wohl P3X1279. Und man sieht SG-1 durch das Sterntor kommen und es ist draußen so, ja, so trübes Wetter, so ein bisschen grau, Wiesen drumherum. Und ja, Carter schaut sich um, man sieht so eine kleine, also sie kommen in so eine kleine Ortschaft, ne? Das ist irgendwie so mittelalterlich angehaucht, das ist aber alles verlassen, ne? Und Carter sagt das dann auch. Und Tiak stellt fest, dass das schon mal da gewesen ist und Daniel, echt? Ja, und Tiak weiß dann, dass diese Welt wohl Karthago heißt und Daniel erkundet sich dann, ja, hier, dann erzähl uns doch mal ein bisschen was. Und ja, Tiak sagt dann, ja, die Goa'uld kommen hier regelmäßig hin und wäre wohl einer der favorisierten Plätze, an denen sie Goa'uld Hosts sich suchen. Am besten ist hier auch so von wegen, im Englischen sagt er halt, it's one of their favorite places to harvest. Und Daniel sagt dann auch, ich würde es bevorzugen, wenn du nicht ernten sagen würdest. Also, wir sprechen nur über Menschen und nicht Brussels Sprouts. Das ist auch sehr cool.
Ja, im Deutschen sagt Tielk auch, ja, hier, die Goa'uld, das ist der favorisierte Planet für Fischzüge.
Ah, und was sagt Daniel dann? Du sollst nicht übers Fischen reden?
Ja, ich glaube sowas, genau, ja.
Ja, naja, okay, ja, wie immer, ne, das sind aber so, wie die Goa'uld das sehen würden und, ja, Daniel, ja, vermutlich kennen die Leute dann vor Ort überhaupt keine freundlichen Besucher und, ja, O'Neill, wir finden das schon raus und, Carter hat sich noch ein bisschen genauer umgesehen, hat festgestellt, also, dass das wohl noch nicht lange verlassen sein könnte, weil das Essen, was da rumliegt auf so Ständen, wäre noch frisch und da wäre sogar noch irgendein Kochtopf auf dem Feuer. Ne, man wird sich weiter umschauen. Ja, wir wechseln die Szene, weil SG-1 in ein Gebäude geht.
Noch zu dieser Szene, also Karthago ist ja bekannt, denke ich mal. Heute als Tunis lautet der Name heute, aber machen wir auch in die Shownotes rein. Und was ich interessant fand, das war gleich zu Beginn, wo man SG-1 da ankommen sieht, hört man schon so etwas, also es wirkte auf mich so unheil andeutendes Trommeln irgendwie, war gleich zu Beginn. Da wusste man schon, oh, was passiert jetzt? Und das Dorf, was du erwähnt hast, da waren im Hintergrund so zwei Gebäude. Da sieht man, finde ich sehr gut, dass die einfach ja in die Szenerie reinkopiert wurden.
Achso, ja, zum einen das Gebäude, in das sie reingehen. Das sieht vor allen Dingen eher so industriell aus. Das passt überhaupt nicht zu dem. Das sieht aus wie so eine Werkshalle oder sowas. So eine Produktionshalle, die passt überhaupt nicht zu dem bäuerischen Drumherum mit den Holzkarts und den Holzständen und sowas.
Wir sind jetzt in einer Halle, einem Saal, sieht so wie ein Versammlungsort aus. Ja, könnte auch, finde ich, ein Parlament oder sowas in der Richtung sein.
Nee, dazu kommen wir gleich. Ja. Diesen Raum sehen wir ja öfters. Dazu, ich habe die Anmerkung mir später aufgeschrieben, das ist dann passender.
Ja, und da ist so rundherum Feuer, brennt da, um da eben Licht rein zu bekommen. Ja, und Neil meint, okay, so richtig lang verlassen sieht es ja auch nicht aus. Und dann plötzlich erscheinen Männer mit Pfeil- und Bogenwaffen, sah auch, glaube ich, ein bisschen so armbrustmäßig oder schnelllader-mäßig
aus. Ja, so Crossbow steht hier im Englischen, es waren auch solche Sachen, ja. Wobei, Sekunde, bevor wir da weitergehen, es ist interessant an der Stelle, weil die Leute sind ja irgendwie ein bisschen lebensmüde, ne? Also Lebensmüdigkeit ist ja in dieser Folge sowieso häufiger mal irgendwie das Thema, aber die scheinen wirklich irgendwie lebensmüde zu sein, weil wir haben ja festgestellt, das ist wohl der favorisierte Hunting Ground für die Goa'uld. Und dann, ja, wir überfallen mal die potenziellen Goa'uld mit Pfeil und Bogen. Ich glaube nicht, dass das so eine tolle, gute Idee wäre.
Etwas übermütig, das stimmt schon. Vor allen Dingen erfahren wir ja dann auch im Verlauf der Folge, dass die sonst völlig anders reagieren würden. Also im Normalfall. Ja, dieser Mann, der hervortritt, ja, wir erfahren dann auch noch, der heißt dann Hanno.
Genau, da können wir auch direkt drauf einsteigen. Das ist David, dargestellt von David McNally. Und der war auch ein bisschen aktiver. Der hat eine Folge Psi-Faktor gemacht. In einer Folge Poltergeist taucht er auf. Der taucht nochmal in einer weiteren Folge SG-1 auf. Er hat in der Serie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft mitgespielt. Er war
vier. Kenn ich nur den Film.
Ja, ich kenne auch nur den Film oder die Film.
Gibt's stimmt, es waren mehrere.
Ja. Dann habe ich viermal Outer Limits. Und er war sogar einmal in Stargate Atlantis.
Ja.
Und hat noch nebenher einiges gemacht, was ich jetzt aber nicht aufgeschrieben habe.
Ja, und der sagt erstmal hier, Hacker! Carter guckt sich so Jack um, Colonel, und ja, nicht schießen, sagt er. Und Jackson meint, ja, wahrscheinlich werden wir für Goa'ulds gehalten. Ja, O'Neill spricht dann so zu Daniel, denkst du, die könnten hier eine Sprache finden, wie wir, also wie können wir denen vermitteln, dass wir hier freundliche Absichten haben.
Was ja auch sehr gut ist, weil wir ja bis jetzt immer rausgefunden haben, die sprechen alle Englisch.
Ja.
Also jetzt so plötzlich, oh Daniel, guck mal, ob du mit denen kommunizieren kannst. Ist auch sehr gut.
Vielleicht, das sind die Franzosen, die wollen absolut kein Englisch sprechen.
Ach so, ah.
Ja, irgendwie sagt dann hier, das ist eine Waffe in Bezug, also wir gucken sich da Jacks Waffe an und ja, O'Neill, ja, du hast doch hier auch eine. Dann einigen sich die eben, ja, okay, wir senken jetzt hier die Waffen. Der Hanno macht das natürlich dann auch und seine Männer. Dann geht er zu Daniel, schaut ihn an und dann zu Teal'c. Also ich glaube, Teal'c steht mit dem Rücken zu diesem Hanno, genau. Und Teal'c dreht sich dann langsam um zu diesem Mann, dem Hanno. Und also bei ihm läuten gleich alle Alarmglocken. Jaffa! Und hebt dann seine Waffe wieder. Jackson will dann natürlich wieder vermitteln, hier halt. Ja, und O'Neill meint auch, ja, Jaffa, das stimmt, aber er ist ein guter Kerl.
Vor allen Dingen, das ist ja auch geil, ne, die auf Hannos Schrei hin, dass das ein Jaffa ist, umzingeln den ja die ganzen Dorfbewohner mit ihren Waffen. Das ist natürlich auch sehr, sehr geil. Sie haben gerade festgestellt, da ist, dass die Leute haben, die da angekommen sind, haben Waffen, genauso wie sie. Und da ist ein Jafar bei. Und sie gehen ja eigentlich davon aus, dass die Gua'uld kommen. Also müsste man zwangsläufig davon ausgehen, SG-1 wäre Gua'uld. Aber sie umringen natürlich den Jafar, nur weil SG-1 behauptet hat, sie wären natürlich freundlich gesinnt. Das ist natürlich total lebensmüde. Weißt du, den einzigen Jafar zu umringen und hinter denen stehen dann das ganze restliche Team mit deren Waffen im Anschlag. Das ist natürlich auch sehr, sehr geschickt. Ja. Also schon.
Ja gut, aber die sind, glaube ich, militärisch eh nicht so. Das sind einfach Dorfbewohner,
ja, die halt Waffen haben. Ja, aber muss man ja trotzdem nicht dumm sein.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, Carter, sag nochmal, ja, der ist friedlich und sagt auch
zu Teal'c. Der will hier, nur spielen, weißt du, wie so ein
Hund. Genau. Sag ihm, dass du friedlich bist, Teal'c. Und der so, ja, das stimmt.
It is true, und, ja, wie bekannt bei Teal'c, ne? Ja.
Aber Hanno ist da völlig anderer Meinung. Nein, hier, ich kenne den, er lügt. Und ich so, hä, wie das denn? Ja, dieser Jaffa hat meinen Vater getötet.
Wobei dann, es ja auch, ja, dann endet das mit den Opening Credits, aber interessant auch, warum O'Neill so überrascht ist, ne? Hanno sagt, ich kenne ihn. Und O'Neill fragt, wieso? Ja. Weißt du, Teal'c hat doch vor 5 Minuten gesagt, hey, ich war hier schon mal, beziehungsweise die Gua'uld sind hier regelmäßig, ne? Daher kenne ich den Planeten. Ja, also, ne, da könnte man schon davon ausgehen, dass Teal'c auch schon mal da war, weil er hat sich ja umgesehen und hat gesagt, hey, er hat bestimmt keinen Erdkundeunterricht in der Gua'uld-Schule gehabt oder so und haben die Fotos davon gezeigt im Dia-Vortrag.
Ich stelle mir das gerade so vor, wie die alle in der mit Rüstung da beim Unterricht sitzen. Ja,
ja. So kleine Mini-Rüstung, weil es Kinder sind, die dann da. Das ist auch geil. Und vorne hast du dann Jaffa Krehr an der Tafel stehen und Apophis steht da mit dem Zeigestock und alle Leute
müssen das betonen. Der Lehrer hat als Zeigestock ja eben eine Stabwaffe.
Ja.
Sehr gut. Interessante Schule.
Ja. Nach dem Intro befinden wir uns immer noch in diesem Meetingraum. O'Neill sagt dann auch merkwürdig, Teal'c, hast du dieses Kind schon mal gesehen? Da steht ein erwachsener Mann, also dann Kid zu ihm. Ja, ne, das ist so amerikanische Überheblichkeit, aber ja, wie viel jünger wird der Hanno wohl sein? 10 Jahre höchstens? Also dann irgendwie ein Kind dazu, ist irgendwie merkwürdig. Teal'c sagt, nee, kenne ich nicht. Was aber auch klar ist, also bitte, da steht ein erwachsener Mann und wenn das schon was her ist, ne, also.
Ja, würde er sich nicht dran erinnern. Ja.
Genau, also, ne, das sieht ja völlig anders aus, ne, außer Teal'c war jetzt im letzten Jahr erst da oder so und beschuldigt den Teal'c dann der Lüge und dann tritt ein Militiaman, also ein Typ, ein Angehöriger der Miliz näher und sagt, ja, irgendwie Hanno, die Protokolle und dieser Typ wird gespielt von Kirby Morrow und der hat unendlich viel gemacht, also da könnte man den halben Podcast drüber machen. Also, der hat in vielen Mangas, wie zum Beispiel Gundam Wing von 95, den Ninja Turtles, in Viper,
Dragon Ball Z auch.
In Dragon Ball Z, der hat Stimmen gesprochen in Viper, in Outer Limits, in Total Recall 2017 der Serie. Er tritt nochmal auf in einer weiteren Folge SG-1. Genau, hier die Stimme von Son Goku in Dragon Ball Z, in X-Men Evolution die Stimme von Cyclops. Genau, er tritt auch in Atlantis auf. 8-mal SG Atlantis als Captain Dave Kleinman. Er hat in der Mortal Kombat Serie King Jared gespielt. Eine Folge Fringe, einmal Travelers als Stimme in Thimbleweed Park ist auch ein sehr, sehr geiles Point-and-Click-Adventure. Ja, Hanno sagt dann, nee, das, er wäre ja nicht Bürsa und hier würden ja die Protokolle nicht anzuwenden sein. Wobei ich mich frage, was sind denn Bürsa jetzt? Also von wegen, dass der Planet heißt Karthago. Mhm. Also hätte man doch eher annehmen können, dass die Leute sich irgendwie Karthager nennen. Aber
ich habe da mal nachgeschaut, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, Stargate Wiki oder woanders, da stand, dass Bürsa war eine mauergeschützte Festung über dem Hafen der antiken Stadt Karthago im heutigen Tunesien.
Ah.
Der Hügel, auf der diese Zitadelle stand, hieß auch Bürsa. Aus dem Phönizischen hergeleitet bedeutet der Name Bürsa Zitadelle.
Okay. Ja, der Militärtyp fragt danach, ne, was ist, wenn du dich vertust? Und er würde selber den Jaffa nicht kennen. Und Hanno ist sich aber ziemlich sicher, ne, dieser Typ hätte seinen Vater getötet. Und ja, ne, man redet dann so ein bisschen hin und her, ne, von wegen, dann müsste man ihn durch das Core-Ei, also so eine Art Gerichtsverhandlung wohl, bringen. Und sie würden sich nicht einfach so rächen, also einfach Leute vor Ort einfach so erschießen. Und Hanno stimmt denen dann doch zu, ne, Korai, der Begriff fällt noch ein paar Mal, Daniel wiederholt das auch noch so mal so stoisch. Hanno sagt dann, ja, aber erst werdet ihr unsere Elders mal sehen. Interessanterweise, da kommen wir auch gleich zu, ist es nur ein Elder. Aber ja, und ja, O'Neill sagt, I always wanted to meet the Elders. Und dann geht man aus dem Raum hinaus und ja, Szenenwechsel.
Ja, wir sind etwas da außerhalb, die Menschen da scheinen aus ihren Verstecken zu kommen. Ja, Jackson meint auch, okay, das ist interessant. Ich frage mich hier, kommen die vielleicht alle von irgendeiner religiösen Veranstaltung? Ja, und O'Neill so, hä, warum muss bei ihnen immer alles irgendeine religiöse Sache sein? Vielleicht kommen sie von einem Plausch. Ja, Hanno meint dann, ja, wenn die Götter durch den Kreis Kakona kommen, verstreuen wir uns eben in viele Richtungen, um uns zu verstecken, denn die wollen uns schaden und ja, es ist überfällig, dass sie uns mal wieder besuchen. Also er nimmt an, dass die wohl laut diesem einen Zyklus, wie die da immer auftauchen, wahrscheinlich bald wieder daherkommen. Und dieser ja Kreis Kakona, das ist da wohl der lokale Name für das Sternentor, sowohl eben lateinisch als auch griechische Ursprünge hat. Kreis des Unheils bedeutet das wohl. Jackson dann weiter, während dieser Hanno zu einer älteren Frau geht, Zirk, und dann, das ist eben eine lateinische Ableitung, Zirkova Kakona, genau, das ist griechisch, und er stellt nochmal fest, für ihn ist es seltsam, warum das hier zwei Wurzelsprachen in einer Kultur da zusammengemixt wurden. Ja, und Jackson sagt eben das auch nochmal, was ich eben gesagt habe. Carter dann, okay, das gefällt mir nicht, und Hanno erzählt über einen kleinen Jungen etwas, schickt ihn dann weg. Ja, dann sehen wir die Dorfälteste.
Wobei das auch cool ist, dass Carter das nicht gefällt. Also ihr gefällt nicht, dass das eine Mischung aus zwei Sprachen ist. Also ui, das böse Buchstabenmonster wird gleich kommen und euch fressen. Also ja, ist irgendwie der Dialog völlig sinnfrei.
Ja, wobei, das heißt ja Kreis des Leidens und vielleicht denkt die, okay.
Ja, da, aber das haben sie ja schon erklärt, da kommen Gua'uld raus, das wissen sie ja jetzt. Also die weibliche Elder ist Christina Jastremska, die war sehr, sehr aktiv, die hat in Highlander mitgespielt, also in der Serie. Einmal in Millennium, zweimal in Poltergeist, dreimal in Outer Limits, einmal X-Factor, zweimal in 4400, einmal in der Flash Gordon-Serie, einmal Supernatural, einmal Eureka und sie hat mitgespielt in Warcraft als Archmage, also diesen Warcraft-Film.
Ja.
Und in 5 Folgen Van Helsing.
Diese stellt eben fest, ja, hier nähert euch, und Jack zeigt dann auf sich, also soll ich jetzt hier kommen? Und sie meint, ja, bist du der Anführer? Und ja, O'Neill bestätigt das, ja, und Jackson so, warten Sie, wir würden gerne hier eine Weile noch.
Sie schickt sie ja weg, ne?
Deswegen. Ja, stimmt, genau, weg meine ich, nicht zu ihm kommen, genau, schickt sie, wie sie wegschicken, und Jackson, nee, wir wollen hier noch was von Ihnen lernen. Sie scheinen hier Hilfe zu gebrauchen, um eben die Gua'ulds zu vertreiben, euch zu verteidigen. Aber die schneidet ihm jetzt das Wort ab und meint, sie können gehen.
Jetzt.
Ja, jetzt, genau. Und hier dann Daniel, es ist wichtig, dass wir unsere Ältesten respektieren. Und Tiak schaltet sich dann ein und, nee, Tiak schalten sie ein.
Genau, Tiak soll das Geld anwählen.
Ach so, okay, jetzt habe ich's.
Dial it up, sagt er im Englischen. Ja. Tiak, dial it up.
Und ja, die Dorfälteste meint, nee, der nicht. Und Uni, hä, wieso das? Hanno meint, ja, für ihn wird es Core-Ei geben. Ja, und Nil so, hä, okay, also warum das und so. Und ja, Hanno dann, ja, er ist kein Mensch, er ist ein Jaffa. Die diskutieren dann etwas und Tiak meint aber, hier, ich erinnere mich gar nicht an diesen Hanno. Der meint, ah, doch, dann erinnern Sie sich hier vielleicht daran, er hält einen Gehstock hoch, ja, und dann haben wir so ein Flashback, ne?
Ja, interessant, diese Krücke, die er da irgendwie hochhält, die ist so ein bisschen, also erinnerte mich, die ist so ein bisschen verziert, erinnerte mich so ein bisschen an Thors Hammer, weißt du, wie man den so darstellt, ja, ne? Also, da ist halt auch so ein T, ne? Du hast halt oben, genau, das Ding, wo du deinen Unterarm, also deine Achsel drauflegst, ne? Und unten geht's dann senkrecht nach unten, das war halt so verziert und sieht halt aus wie irgendwie so ein Thors Hammer. Ja, ein Flashback. Wir hören im Hintergrund Dorfbewohner schreien und Apophis Stimme, die sagt: Der junge Hanno, das kriegt man, also ist ja halt ein Flashback von ihm. Der wird gespielt von Devin Finn, der hat aber auch nur zwei Sachen insgesamt in seinem Leben gemacht. Einmal das süße Jenseits und ja, SG1 und dann war es das auch schon. Also keine große schauspielerische Karriere dahinter. Und der junge Hanno ruft: Vater, Vater, nein. Und ja, man sieht dann Tialk mit seiner Stabwaffe und auf diesen Mann mit der Krücke zielen. Hanno reißt sich dann los und rennt dann zur Leiche seines Vaters, halt Tialk hat mittlerweile geschossen und er jammert dann noch ein bisschen rum. Father, no! Und der Junge guckt dann hoch, schaut Tialk an und weint und wir kommen dann auch wieder zurück in die Gegenwart. Wir sind immer noch in der Gegenwart und zwar auf diesem Vorplatz. Hanno fragt, erinnerst du dich jetzt nicht? Also, ja, Tialk wird regelmäßig irgendwie über den Weg geschossen haben. Also so bildlich, wie der Junge das ja vor seinen eigenen Augen sieht, wird das ja gar nicht. Und dann Tialk sagt auf jeden Fall, nee, Tialk, sag bloß nichts. Und Tialk aber wieder ganz stoisch, but I must. Und hier befiehlt ihm dann, er solle nichts sagen, aber ja, Hanno befiehlt dann, den Gefangenen abzuführen. Und Neil, nee, ihr haltet ein und hebt dann die M16, aber Daniel legt die Hand auf die Waffe und sagt dann auch so, nee, das Jack, das ist nicht der Weg, wie wir das handeln. Also sie haben auf jeden Fall schon Gemeinsamkeiten, ne? Man ballert nicht von den Bürsterleuten, ballert man nicht einfach irgendwelche Feinde über den Haufen. Wobei, die Gua'uld hätten sie vermutlich auch so getötet. Also die S zu verhandeln ist irgendwie merkwürdig. Aber jetzt kommen ein paar Dorfbewohner näher und Tialk soll wohl abgeführt werden und sie nehmen ihm seine Jacke weg und führen ihn ab. Und dann ist auch interessant, warum nehmen sie ihn seine Jacke ab? Muss man ein bisschen Muskeln zeigen oder so, weil die durchsuchen ihn ja sonst auch nicht. Der könnte unten in seinen Hosentaschen sonst was drin haben. Und vor allen Dingen sind die doch so rückständig, die würden doch gar keine Waffe erkennen, würden sie sie finden. Außer vielleicht ein Messer, das ist jetzt, ne, also ja, was ich was, eine Handgranate. Ein metallener Apfel. Also
der Apfel des Bösen.
Ja, also völliger Mumpitz, warum sie ihm jetzt die Jacke wegnehmen und ihn sonst nicht durchsuchen, das macht irgendwie keinen Sinn, aber bitteschön. Ja, jetzt kommen wir ins Gefängnis.
O'Neill meint hier, ich nehme nicht an, dass wir ihn auf Kaution rausholen können. Ja, auch sehr gut. Und Hanno, ja, der ist schuldig, er muss für seine Taten bezahlen. Das haben sie einfach so entschieden und der Hanno, ja, habe ich. Ja, okay, dann meint O'Neill, denn der Tialk sitzt da in der Zelle natürlich, ja, binden sie ihn wenigstens hier die Hände los. Okay, der Hanno nickt den Männern zu und die machen das und er sagt auch, morgen gibt es dann dieses Chorei. Sie sind herzlich eingeladen zu bleiben.
Genau, ja. Vor 5 Minuten hat die Älteste sie noch aufgefordert zu gehen. Jetzt zu gehen. Ne, dass ja, Hanno dann einfach entscheiden kann, so wegen, nee, okay, dann, ja, ja, guckt euch die blutigen Spiele noch an, was auch immer.
Genau, ja, und die Männer gehen dann, O'Neill ist dann da noch. Wenn sie zurückkommen, Daniel, okay, sie lenken die dann ab und Carter und ich werden eben dann die rechte und die linke Flanke nehmen. Jackson so, hä, Moment, sie reden hier von einem Ausbruch. O'Neill etwas sarkastisch, ja, natürlich, wir schnappen uns Tialk und dann gehen wir halt direkt zum Stargate. Es wäre schön, wenn wir das dann auch machen könnten ohne Blutvergießen. Tialk sagt aber nee und O'Neill, hä, wie bitte? Ja, Tialk bekräftigt nochmal, ja, versuchen Sie bitte nicht den Plan, ich bleibe nämlich hier, ich gehe nicht. O'Neill findet es merkwürdig, denn warum nicht? Und ja, Tialk dann, ja, man müsse eben die Börse respektieren und das wäre respektlos, wenn man da einfach abhaut. Jackson, ja, stimmt ihnen da in dem Punkt zu.
Das ist, was ich am Anfang ja schon sagte, also diese Folge ist wirklich lebensmüderweise irgendwie unterwegs. Ich komme da nachher auch noch ein paar Mal drauf zu. An der Stelle ist mir das auch aufgefallen, ne? Also Respekt ist auch viel besser als das eigene Leben. Also das ist schon ja unbedingt, also wirklich, also heuiei, also Respekt jemanden entgegenzubringen, das ist auch, also da stirbt man
lieber. Ey, hab mal Respekt, Alter.
Ja, also, uiuiui.
Ja, O'Neill meint dann, ja, hat noch jemand gehört hier, dass der Junge sagte, Tialk sei schuldig? Also, er bleibt jetzt bei dieser Junge-Nummer. Ja, man wolle ihn dann bestimmt töten. Jackson so, hä, warte, was? Du hast töten gesagt? Ich meine, hier, die wollen ihn doch zu diesem Chorei bringen. Das ist doch, soweit ich das verstehe, ein einfacher Prozess. Und Unil dann, ja, okay, so wie ich das beurteile, hat mich das eher beunruhigt. Was, wenn Ihre Vorstellung von einem einfachen Prozess eine einfache Enthauptung ist? Tiag, nochmal jetzt, ja, ich werde nicht weglaufen.
Ja, vor allen Dingen, was ist denn das für ein Dialog? Also Daniel dann so wegen, hey, es geht doch nur um einen Prozess. Ja, hallo, du kommst aus Amerika. Also da enden Prozesse auch schon mal gerne mit einem Todesurteil, du Dödel. Ja. Also, huiuiui, das ist doch nur ein Prozess. Ja, aber am Ende eines Prozesses steht ein Urteil. Das sollte ja auch ein Ägyptologe wissen.
Außerdem kennt man ja da auch gar nicht das Rechtssystem. Also da kann alles passieren.
Ja, wir haben jetzt zwei kurze Szenenwechsel. Also erstmal kommt der erste. Ne? Man sieht das Äußere des Gebäudes. Ein paar Dörfler wandern umher. Und dann sind wir auch schon wieder in dieser Gefängniszelle. Diesmal kommen drei Frauen die Treppen herunter und setzen sich vor Tiag hin. Und hier erkundigt sich, was denn das soll. Und eine Bursa-Woman sagt, ja, sie wäre wohl die Stimme für des Jaffars für das Core-Eye. Diese Dame ist Tabitha Saint-Germain und die ist auch super, ja, wenn optisch nicht bekannt, aber super aktiv. Die hat mitgespielt als Stimme in Star Wars The Ewoks von 85. Das ist so eine Serie, die habe ich nie gesehen.
Ich auch.
Bei den Glücksbärchis, Alf im Märchenland und Erinnerungen an Melmark als Rhonda jeweils, bei den Super Mario Bros., bei Legend of Zelda als Cooper, bei Bill und Ted in der Serie hat sie gesprochen, bei Beetlejuice in der Serie, in der unendlichen Geschichte, bei Simsalabim Sabrina, in DBZ als, also Dragon Ball Z als Gotenks, in Transformers Trickserie, in der Iron Man Armored Adventures Trickserie, in den Yoda Chroniken, in Sabrina Teenage Witch, im Asterix im Land der Götter. Sie hat mitgesprochen in Thimbleweed Park und vielen, vielen, also die Liste ist wirklich ewig lang. Mitgespielt als Schauspielerin hat sie in dreimal Tales from the Crypt. Da gibt es, glaube ich, demnächst auch eine Neuauflage, da muss ich nochmal nachgucken. Okay. In der Police Academy Serie hat sie einmal mitgespielt. Sie hat dreimal in der neuen Addams Family mitgespielt und einmal Supernatural. Also hier sind auf jeden Fall die beiden, wir haben ja gerade den anderen auch noch erwähnt, also hier Leute ohne Ende, die Synchronjobs gemacht haben. Also die Liste ist ewig, ewig lang bei dieser Dame. Ja, O'Neill begreift nicht so ganz, was sie ihm sagen will auf jeden Fall und sagt dann, ja, aber seine Stimme ist doch völlig in Ordnung. Und Daniel erklärt das dann, ja, vielleicht irgendwie sowas wie ein Anwalt. Und ja, die Dame bekräftigt ihm irgendwie so, sie müsste sein PKW irgendwie bezeugen. Und Kater, hä? Und ja, Daniel erklärt das dann. Und ja, es geht wohl um ein Bekenntnis, also eine I've sinned, ne, also eine Confession, ein Geständnis. Und ihr dann, ja, aber ist das noch niemandem irgendwie eingefallen, dass er vielleicht nicht schuldig sein könnte? Und ja, die Bursa-Woman, also das ist ja natürlich auch generell so damals so gewesen, da dreht man sich dann immer im Kreis, ne, also auch so bei so Hexenverbrennungen, da ne, gehst du unter, warst du unschuldig, gehst du nicht unter, warst du, bist du eine Hexe und musst verbrannt werden, in beiden Fällen stirbst du. Also man dreht sich so ein bisschen im Kreis, weil sie sagt, ja, aber wenn er nicht schuldig wäre, dann gäbe es doch gar kein Core-Eye. Also, ja, ne, innocent until proven guilty, sagt O'Neill auch. Und davon hat man da aber noch nicht gehört. Und Daniel erklärt auch, dass das in der Geschichte halt seltenst war. Die meisten Kulturen haben halt erstmal angenommen, dass es andersrum war und man müsste die Unschuld dann beweisen. Ja, und die Bursa-Woman geht nochmal drauf ein, dass sie dieses PKW hören müsste. Ja, O'Neill, wie gedacht, nee, das kriegst du nicht zu hören. Und ja, aber wer wird ihn dann irgendwie vertreten? Und O'Neill übernimmt dann den Job selber. Ja, ne, Carter und die Dame erkundigen sich nochmal, aber ne, O'Neill sagt, jojo, mach da, und die Dame wird das dann jetzt auch den Eltern erzählen. Also es gibt immer nur noch eine, aber ist ja mal egal. Und Daniel erkundigt sich, ja, glaubst du wirklich, dass das gut geht? Und ja, O'Neill, ja, glaubst du nicht? Ja, er wäre wohl nicht so der große Diplomat, behauptet Daniel jetzt einfach mal. Also, ne, wir kennen ja Jack. Und ja, aber als sein Commanding Officer würde das in seinen Aufgabenbereich fallen. Und ja, aber Carter sagt, wirft dann auch ein, ja, aber ist Daniel vielleicht nicht besser geeignet, so als Linguist und Kulturenexperte? Ja, okay, also O'Neill lenkt dann ein und ja, wir könnten das ja alle übernehmen, sagt er dann. Und ne, man stimmt dem zu, ne, Co-Councils works for me, sagt Carter noch. Und wir sind dann auch in diesem Meetingraum aus der ersten Szene. Und ja, bevor du die Szene jetzt erläuterst, jetzt kommt nämlich die Szene, wo ich meinte, dass wir am Anfang, wo ich sagte am Anfang, woran es mich erinnert, du hast ja diesen riesengroßen Raum und in dieser Mitte dieses Rund, wo der Angeklagte reinkommt und dann da steht, das erinnert mich so ein bisschen an Star Trek, war das 3 oder 4, wo sie doch Kirk anklagen, wo der auch in diesem runden Ding da unten steht und der Anklagevertreter vor ihm hin und her läuft, ne, und oben in den Rängen sitzen dann die Klingonen mit ihrem Steinchen.
Ja, die Klingonen, stimmt.
Genau, das erinnerte mich und so ein bisschen
an so eine klingonische Anklagebank. Beleuchtung auf den Kirk, ne?
Ja.
Ja.
Ja, das erinnerte mich ein bisschen an eine klingonische Anklagebank, dieses rund unten.
Du hast recht, ja.
Ne, mit diesem Zaun drumherum.
Genau. Hab ich gar nicht so dran gedacht. Ja, wir sind da in dieser Halle, in dem Gebäude und da läutet eine Glocke. Tiak wird da in diesen hingebracht. Es sind ganz viele Menschen dort und auch die Dorfälteste, die da zu einem Podium geht. Und die hat so einen Stab in der Hand. Hier steht, der sieht wie ein Kerzenleuchter aus. Mich hat dieser Stab an ein Gartengerät, so einen Rechen irgendwie erinnert. Halb vergoldet oder so. Sie nickt dann dem Hanno zu, der sich vor Tiak hinkniet und meint, ja, mir tut es leid. Tiak ist erstmal verwundert. Hä? Hanno führt dann das aus, warum? Als ich dich das erste Mal sah, habe ich mich eben von meiner Wut beherrschen lassen und auch dein Leben bedroht. Das verstöße wohl hier gegen die Regeln und deshalb habe ich mit dieser Handlung Schande über meinen Clan gebracht. Und da bittet er eben Tiak um Vergebung. Und er sagt, ja, okay, in Ordnung. Ja, die Menge beginnt da leise zu tuscheln, also wie es halt so ist, während sich der Hanno wieder erhebt. Ja, und O'Neill denkt wohl, okay, das ist hier alles super, wie das läuft, fängt besser an, als ich dachte. Hanno geht zu der Dorfältesten und nimmt diese Stange da von ihr, sagt dann nochmal, ja, Jaffa, du hast meinen Vater getötet und eben für dieses Verbrechen verdienst du den Tod als Strafe. Ich werde jetzt die Kor-Ai anführen und O'Neill gleich Einspruch. Alle sind verwirrt, so, was ist das denn jetzt? Ja, er meint dann, okay, das sagt man hier auf der Erde so, ach egal, sie können doch nicht Richter sein, das ist unfair. Und der Hanno so, hä, was ist jetzt ein Richter? Und ja, O'Neill, ja, der Typ halt, der das Verfahren kontrolliert, entscheidet, was auch dann passiert. Ja, Hanno versteht das halt nicht, warum das jetzt irgendwie unfair sein soll. Und O'Neill sagt ihm, ja, weil sie eben hier also der Sohn des Opfers sind, der Richter müsse eben unparteiisch sein. Ja, Hanno weiß immer noch nicht, was O'Neill ihm sagen möchte, also was bedeutet das? Und ja, Jackson erklärt, unparteiisch, das würde eben voraussetzen, dass nicht über Tiaks, also dass sich über seine Tat Schuld oder Unschuld da noch nicht eine Meinung gebildet wurde. Ja, und Hanno, ja, wie kann es denn so einen Menschen geben? Jeder, der einen Verstand hat, hat doch eine Meinung. Und O'Neill dann zu der Dorfältesten, ja, euer Ehren, ich bitte höflichst darum, dass jemand anderes die Kontrolle über dieses, was ist das zu Daniel? Kor-Ai, oder ja, Kor-Ai. Und nee, die Dorfälteste meint, ja, das geht nicht, denn sie verstehe den Schmerz, der dem Hanno zugefügt wurde und deshalb kann auch er eben die Strafe dann bestimmen für diese Tat.
Da ist, glaube ich, dein Übersetzer ein bisschen falsch. Mhm. Also von wegen die Elder sagt, so von wegen, only the person who has suffered understands the pain which he has inflicted. Who else can fairly say what the punishment must be? Na, also von wegen, ne, einzig und allein die geschädigte Person kann eigentlich bestimmen, wie der Strafmaß sein soll, da sie ja gelitten hat, ne? Ist aber eine krude Logik. Na, also auch diese Geschichten, die sie hier sagten, so von wegen, ne, also von wegen, dass man dann den zum Richter macht, auch das, Daniel sagte ja von wegen, ja, früher war das halt so, dass man Leute durchaus erst als schuldig bekannt hat, also man geht von der Schuldigkeit aus und macht dann später und guckt dann vielleicht im Prozess, ob dann unschuldig was ist. Aber es war auch damals so, dass es durchaus Richter gab, also egal in welcher Form, der König, der Landlord, was auch immer, das hat normalerweise nicht. Also Selbstjustiz gab es zwar damals auch, aber das war schon damals nicht rechtens. Also das ist auch ein krudes Ding. Also ich könnte nachvollziehen, würden die sagen, ja, ne, hier, wir fällen unabhängig, also es gibt einen unabhängigen Richter, mal gucken mal, was denn dabei rumkommt. Und das Strafmaß, ne, also darum geht's ja auch, sie sagt ja eigentlich, ne, also deswegen nur die Person, die den Schmerz erlitten hat, kann eigentlich das Strafmaß bestimmen, sagt sie ja genau so. Also warum nicht das? Also man hat einen fairen, also halbwegs fairen Prozess, man geht halt erst von der Schuld aus und der Geschädigte bestimmt hinterher das Strafmaß. Das wäre doch halbwegs fair.
Die Dorfälteste meint jetzt, okay, Hanno, fahr fort und unglaublich hier. Daniel dann, ja, es ist eigentlich ziemlich talmudisch, nur denjenigen, dem Unrecht getan wurde, kann vergeben werden. Und du, hä, kannst du das?
Nee, das ist auch eine falsche Übersetzung. Er fragt im Englischen, fragt O'Neill, will you can it? Also willst du wohl die Schnauze halten?
Ah, okay,
ja. Also Sibbit, halt den Mund.
Hanno fragt eben nochmal hier, erinnerst du dich hier, dass du meinen Vater getötet hast? Und O'Neill meint zu Teal'c, nee, antworte lieber nicht.
Ja, aber, das ist genau hier an der Stelle, hatte ich mir das aufgeschrieben, dass auf wegen, dass das eigentlich eine dumme Frage ist. Ne, weil der erwachsene Mann hat doch nichts mit dem Kind gemeint, also von wegen, er könnte sich nicht daran erinnern. Also das wird ewig in 3 Tagen, wir haben es ja gesehen, ne, der kleine Junge, der war locker 20 Jahre jünger, als jetzt der Hanno ist, wenn nicht sogar noch jünger, als ob sich irgendjemand vor 20 Jahren, Teal'c wird so viele Leute auf diesem Planeten, wenn die regelmäßig da sind, getötet haben, als ob man sich da irgendeine Krücke merkt. Ne, und dieser Junge sieht halt wirklich überhaupt nicht so aus wie dieser kleine Junge. Also der erwachsene Mann sieht nicht aus wie der kleine Junge. Also das ist wirklich, you remember me. Also ja, keine Ahnung, nie.
Teal'c sagt jetzt ja, also jetzt kommt's raus, ich habe deinen Vater getötet. Die Menge beginnt zu murmeln und ja, Hanno geht weg. Carter sieht dann auch Jack an, der ist ziemlich sauer. Teal'c relativ teilnahmslos und der Hanno gibt diese Stange, diesen Stab dann der Dorfältesten zurück und die Glocke läutet. Dann, ja, SG-1 sieht dann Teal'c an und der setzt sich dann auf einen Stuhl. Der Raum ist jetzt dann leer und Teal'c sitzt da immer noch. Jack steht neben ihm.
Ja, wir haben wieder so eine ganz, ganz kurze Szene draußen. Die Leute verlassen wohl das Gerichtsgebäude oder so. Man sieht so einen Haufen, die hinter diesem Gebäude hervorkommen. Ne? Also irgendwie Mittagspause, keine Ahnung was. Ja, und wir sehen dann, switchen dann wieder zurück in den Gerichtssaal. Der Raum ist nun relativ leer, ne? O'Neill, Teal'c und noch ein paar Wachen. Ich frage mich, wo der Rest von SG-1 sich da irgendwie rumtreibt. Also wollten sie nicht alle eigentlich unterstützen, aber die haben sich wohl auch verzogen. Genau, jetzt kommt nämlich die Sache. O'Neill fragt, Teal'c, are you trying to commit suicide? Ne? Also das ist an der Stelle einfach wirklich so. Da komme ich nachher nochmal drauf. Ich habe mir irgendwo noch einen Marker dran gesetzt. Aber das ist hier irgendwie, also hier sind wirklich alle irgendwie so suizidal unterwegs und ja, ich verstehe dich nicht und ja, aber warum würde er denn erzählen, dass er schuldig wäre und ja, und das auch noch vor einem Raum von Leuten, die einen tot sehen wollten und sagt dann auch, ja, nee, aber du weißt das doch, dass ich schuldig bin, sonst hättest du mir ja auch nicht verboten, da zu sprechen. Ja, und ihr erkundigt sich dann, was ist denn überhaupt passiert? Und Teal'c, ja, Apophis hat mir das befohlen und und ihr schickt dann die Wachen raus und sagt so, hey, wir können ja eh nirgendwo hin, könnt ihr euch nicht draußen irgendwie, also ne, geheime Beratung und so. Die Wachen tun ihm den Gefallen und Teal'c hätte also Befehlen gefolgt und aber Teal'c geht da irgendwie nicht so drauf, ja, Hanno's father died by my hand. Es war sonst keiner verantwortlich und ja, auch wenn er das als im Rahmen von Apophis-Diensten getan hätte, würde er sich da nicht hinter verstecken und O'Neill fragt dann, ja, auch wenn das dein Tod bedeutet. Und Teal'c sagt dann, ja, wenn das ist, was ich verdiene, dann ja. Genau, und O'Neill sagt es auch nochmal, Teal'c, you sound like you wanna die. Hier gibt's ganz klare Tendenzen. Also Teal'c am besten in Zukunft keine Rasierklingen oder so geben. Ja, es fällt ein bisschen Geplänkel zwischen den beiden. Ne? Und O'Neill erzählt dann auch ein bisschen aus seiner eigenen Erfahrung, ne? Dass auch er unangenehme Dinge gemacht hätte im Rahmen seiner militärischen Tätigkeit, ne? Und man müsste halt seine Befehle befolgen. Das macht's nicht einfacher, das macht das auch nicht richtig, aber es gibt auch Verantwortung für das eigene Handeln dann durchaus an Leute ab, die das befohlen haben. Und Teal'c erkundigt sich dann, ob er damit sagen möchte, dass Apophis für den Tod von Hannos Vater verantwortlich ist, und dann sagt O'Neill ja. Und ja, Teal'c, jetzt kommt der Spruch, genau, da habe ich irgendwie, hier habe ich auch die Anmerkung dazu, und Teal'c sagt, you're wrong, also ne, du liegst falsch. Während ich in den Diensten von Apophis gestanden habe, habe ich viele Sachen getan. Und für diese Dinge verdienen meine Opfer Wiedergutmachung. Und das ist auch so völlig neu. Also seit wann ist Teal'c denn so von Schuldgefühlen zerfressen, dass er sich lieber töten lassen würde? Also das kam ja vorher überhaupt nie so. Na, also er hat,
nicht so vor,
ja. er hat viel Scheiß gemacht, ne? Er möchte das aber auch wieder gut machen oder ne, deshalb hat er sich ja auch den Menschen angeschlossen und so. Also das macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn, dass der plötzlich so ein Haufen Elender mehr oder weniger ist, der sich denkt, oh Gott, die Geister, die ich rief, ne, nachts träume ich von meinen Opfern oder ähnlichem Geschiss. Also, da haben sie Teal'c plötzlich was auf die Rolle geschrieben, das überhaupt nicht passt und auch nie wiederkommt. Naja, okay. Und hier wird sich aber auf den Fall jetzt konzentrieren und aber Teal'c sagt, ja, aber dieser eine Fall ist ja repräsentativ für die anderen und ja, das sollte aber nicht so sein. Ja, und es geht halt irgendwie so weiter. Und Tjerk erhält dann auch noch so einen längeren Monolog und erzählt dann, ja, wenn er in Hannos Augen guckt, sieht er den Horror der ganzen anderen seiner Opfer, ne, die er irgendwie abgemurkst hätte oder so, oder die von den Goultern absorbiert werden. Hannos Vater wäre nicht der Erste oder nicht der Letzte, der sein Leben verloren hätte, und Tjerk hätte noch viel, viel schlimmere Sachen gemacht. Und ja, er könnte den Leuten, den Angehörigen, keine Wiedergutmachung anbieten, er könnte es aber nur auf diese Art und Weise versuchen, und nee, er würde nicht weglaufen. Und nee, das könnte er nicht akzeptieren. Man würde ihn da ein Leben erhalten, egal ob er das will oder nicht. Ja, Daniel und Carter kommen wieder rein, nachdem wieder diese Glocke geklingelt hat. Auch die Dorfbewohner kommen wieder zurück, und Tonier erkundigt sich dann, ja, was ist denn hier jetzt der Plan, der Angriffsplan? Ja, und ja, und Daniel erklärt dann, ja, wir probieren es mal auf eine Parallele zum amerikanischen Verfahren, und wir sind ja jetzt in der Urteilsfindungsphase, ne, weil Tiak halt schon als guilty, also als schuldig bekannt wurde und auch sich selber als schuldig bekannt hat. Und wir müssen jetzt irgendwie den Leuten beweisen, dass er es nicht verdient hätte zu sterben. Ja, Daniel erklärt dann weiter, dass er vielleicht ein anderer ist als früher. Und ja, jetzt kommt dann auch wieder die Female Elder rein. Und Daniel steht jetzt im Zeugenstand. Und O'Neill befragt ihn dann, ja, was ist denn mit deiner Frau passiert? Und Daniel erklärt dann, ne, sie war Shari und wurde von Apophis Serpent Guards entführt und changed. Also O'Neill bohrt dann nochmal weiter, ne, sie ist jetzt eine Gua'uld und... Daniel, ja, sie wird von einem bewohnt, und ne, die Menge murmelt und raunt. Und Daniel fragt dann weiter, ja, wie ist sie denn zu einem solchen Opfer geworden? Und Daniel erklärt dann weiter, ne, dass der Leader der Serpent Guards sie ausgewählt hätte, rein zufällig. Und Daniel, wer war das denn? Und Daniel, Tjerk. Ne, wieder Gemurmel, Geraune. Daniel ergänzt dann aber, der alte Tjerk. Zu dieser Zeit hat er sich uns noch nicht angeschlossen, und er wusste auch noch nicht, dass Shari meine Frau war. Ja, und O'Neill, ja, aber du arbeitest jetzt doch mit diesem Mann, der für das Schicksal deiner Frau verantwortlich ist. Und Daniel erläutert dann, ja, es war für mich am Anfang schwierig und ich wollte ihn hassen, aber das ist jetzt ein unterschiedlicher Tjerk, also ein anderer Tjerk. Ein anderer, der Shari ausgewählt hätte. Und ja, dass er ihm jetzt sogar hilft, seine Frau zurückzukriegen. Und er wüsste aber auch, dass Tjerk sein Leben dafür geben würde. Und als letztes sagt er auch, Tjerk, dieser Tjerk hier, der ist mein Freund. Und wir wechseln wieder. Tjerk sitzt im Zeugenstand und er erzählt dann diese Story von damals. Und also von Hannos Geschichte. Nee, Quatsch, es ist die Geschichte von Shari. Auf jeden Fall, ja, es gäbe 50 Gefangene und alle unbewaffnet. Und Apophis hat gesagt, ich soll sie alle töten. Und Tjerk dann... Ja, Carter fragt, erkundigt sich dann, ob er das denn auch getan hätte, und Tjerk sagte nein. Was hätte er denn getan? Und ja, Tjerk erzählt dann, dass er seine Waffe gegen die anderen Schlangenwachen gewandt hätte, obwohl das ein großes Risiko war, und Tjerk hätte sich aber dazu entschlossen. Carter, ja, ich glaube, du untertreibst ja ein bisschen, du hast auch Familie, und glaubst du, dass du sie wiedersehen kannst, wirst? Und Tjerk sagt, nee, eher unwahrscheinlich. Und damit endet die Szene.
Nun wieder in dem Dorf, die eine Frau da, sieht den Jackson da rumlaufen, ja, haben sie sich hier verirrt? Och, nö, ich schaue mich hier nur um. Okay, ja, können sie gerne machen. Daniel meint auch, sie haben hier ein schönes Leben. Die Frau meint, ja, stimmt schon, aber es wäre schon noch schöner, wenn es eben die Gua'uld und Jafar nicht gäbe. Daniel nochmal, ja, was ich noch nicht so herausbekommen habe, ist, wo wohnt sie denn hier überhaupt? Ja, und die Frau, ja, hier leben wir. Ganz normal. Aber nee, meint Daniel. Wo schlafen sie denn überhaupt? Also nachts. Wo suchen sie Schutz? Die Frau führt aus, es gäbe da wohl ein Versteck. Das wären, ja, so Höhlen und Tunnel in verschiedenen Richtungen. Wenn die Bösen durch die Zirkakona kommen, dann fliehen wir in diese Höhlen.
Hier hat diese Szene, fiel mir übrigens auf, genau in diesem Satz. Das ist vorher schon mal, ich hatte es vorhin kurz erwähnt. Hier fiel mir aber das erste Mal beim Gucken auf, dass das irgendwie merkwürdig ist. Ne? Die haben SG-1 in der ganzen Zeit nicht verdächtigt, Gua'uld zu sein. Ne? Sie haben den Jaffa gesehen, gehen aber nicht davon aus, dass SG-1 Gua'uld sind. Und man plappert ja hier auch alle Geheimnisse aus. Ne? Wir hätten Höhlen und in allen Richtungen gäbe es diese Dinge. Und also irgendwie merkwürdig. Normalerweise ist das auch das erste Mal und das einzige Mal, dass sowas passiert. Normalerweise, wenn SG-1 irgendwo auftaucht und durch das Gate sonst immer nur Gua'uld kommen, werden sie erstmal von der Bevölkerung mindestens mal mit Furcht begegnet, mit Skepsis und hier ist ja, so,
ach, schief angeschaut.
Genau, hier ist es nur der Jafar, der böse ist. Ne? Also der Rest,
konzentrieren sich nur auf den, das stimmt, ja. Ja, Jackson fragt doch mal, ja, wie ist denn das hier dann mit den Langsamen unter euch? Und die Frau meint, nee, nee, also wir würden hier nie jemanden zurücklassen. Entweder gehen wir alle oder eben niemand von uns. Daniel hat dann so einen Gesichtsausdruck, also er hat eine Idee vielleicht. Wir springen dann rüber in Tiags Zelle.
Genau, an dieser Szene, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, ne, die Leute sind irgendwie selbstmörderisch unterwegs, ne, also auch diese Einstellung so von wegen, oh Gott, wenn einer nicht fliehen kann, dann bleiben wir alle. Es ja, ist auch stimmt. irgendwie,
Das ist ein, ja. Der Daniel rennt da die Treppe hinunter in Tiags Zelle, also dabei spricht er hier, ich glaube, ich habe etwas, das uns helfen könnte. Tiag sagt uns, was ist genau an diesem Tag passiert, und der erinnert sich jetzt wie von Geisterhand, Apophis befahl mir, einen der Dorfbewohner zu töten, damit eben der Rest gehorcht, also die Standard hier Einschüchterungssache. Denn dann, ja, okay, ich denke, wir haben hier alle die, ich kann das Wort immer nicht richtig aussprechen, entweder Reader's Digest
ja.
Version der Geschichte gehört, aber es steckt mehr dahinter, nicht wahr? Zum Beispiel, warum hast du denn überhaupt Hannus Vater da ausgewählt? Tiag dann, ja, wir hatten die hier alle gefangen genommen und in diese Halle gebracht, und Apophis befahl eben, da eine Selektion, also den Prozess da zu beginnen. Dann haben wir ein Flashback, Schritte sind zu hören, und Apophis ist auch dort, nimmt dann seinen Helm ab und meint dann, ja,
Tiag, töte einen von ihnen.
Der Tiag zögert dann, also sieht sich etwas um. Mein Herr, und der Apophis ist ungeduldig dann.
Ich sage, töte einen von ihnen, wenn du zögerst, dann werde ich sie alle töten.
Ja, Tiag senkt dann seinen Helm, also man sieht nun auch sein Gesicht, sieht dann in so einer kleineren Menge auch diesen Vater von Hanno, der den Jafar so die Hände entgegenstreckt, und ja, die Kamera geht auch etwas runter und man sieht, ja, er hat nur ein Bein und eben, wie sagt man, auf dieser Krücke stützt er sich auf. Ja, Apophis,
tu es.
Und der kleine Hanno, ja, Vater, nein. Tiag blinzelt dann und sieht dann dem Vater da von Hanno in die Augen, zögert dann etwas und schießt dann aber.
Ja, die Szene kennen wir ja schon von vorhin, ne? Jetzt ein bisschen ausführlicher.
Ja, und dann springen wir auch wieder in Tiags Zelle nach diesem kleinen Flashback. Tiag meint, Apophis wählte eben 7 Frauen aus und der Rest ließ er da gehen. Daniel dann, ja, die Wahrheit ist jetzt unsere Verteidigung, also eine neue Strategie. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das könnte eben den Unterschied auch in diesem Prozess machen. Und Daniel dann, ja, hier, nee, bei denen, ach, das wird da bestimmt keinen Unterschied machen. Der Junge habe sich eben schon entschieden, bevor hier überhaupt der Prozess zu Ende war. Was schlagen Sie vor, fragt Daniel. O'Neill schlägt den Klassiker, würde ich mal sagen, vor. Carter und ich gehen zurück zur Erde und holen da einfach Verstärkung. Ja, Daniel, hä, willst du dir jetzt hier den Weg dann freischießen oder wie? Nee, nee, wir bringen nur genug Feuerkraft mit, um sie zu erschrecken. Ja, und Tiag dann, ja, ich habe doch hier schon gesagt, O'Neill, ich will nicht weglaufen. O'Neill meint aber, nee, Tiag, du kommst mit uns dann mit, und wenn ich dich dafür eben betäuben und selber tragen muss. Er rennt dann mit Sam die Treppe hinauf, also aus dem Gefängnis, und Daniel soll eben auf Zeit spielen oder die ablenken, und damit die da in der Zeit halt Verstärkung holen können.
Ja, ein Szenenwechsel. Wir sehen Carter und O'Neill, wie sie auf der Erde durch das Stargate ankommen, und Helmut erkundigt sich, wo denn Tiag und Daniel wären. O'Neill sagt dann, erklären wir ja noch, Sir, aber wir bräuchten jetzt erstmal eine Kampfeinheit, und wir, ne, die zack-zack wieder zurückkehren sollte. Helmut befiehlt dann, jo, machen Sie das, aber bitte mich erstmal informieren. In der Zwischenzeit ist man im Gerichtssaal weiterzugange, und Daniel erkundigt sich dabei Tiag, ne, man hat vermutlich die Geschichte so erzählt, wie Tiag sie gerade erzählt hat, ne, also Daniel fasst dann zusammen, also weil du diesen Mann getötet hast, hast du das Leben aller anderen Dorfbewohner gerettet, du hast sogar Hannos Life gerettet, und Tiag stimmt dem zu, und Daniel fragt, aber könntest du dir sicher sein, dass Apophis wirklich den Rest der Dorfbewohner getötet hätte? Und Tiag sagt dann, ja, kein Problem, das würde er machen, das hätte er schon oft getan. Und ähnliches. Wobei das dann interessant ist, also wenn ich alle abschlachte, habe ich niemanden mehr, den ich als Wirt nehmen könnte. Also ja. Das ist, naja, egal. Menschen sind ja wie Karnickel, die vermehren sich ja auch.
Genau.
Na, er hätte also eine schreckliche Entscheidung fallen müssen und hätte sich für das kleinere der beiden Übel entschieden. Und Hanno geht aber irgendwie nicht so wirklich drauf ein, also auch, dass er deshalb noch am Leben ist. Und ja, aber er hätte sich dafür zu entschieden, einen verkrüppelten Mann abzuknallen und also denjenigen, und jetzt spielt er Daniel natürlich in die Karten, denjenigen, der überhaupt nicht in der Lage gewesen war, wegzulaufen, ne, der helpless, der hilfloseste von uns allen, Das war aber keine moralische Entscheidung und wäre böse gewesen. Und ja, Hanno, Daniel geht da drauf ein, auf das, was er von der Dame gehört hat draußen, nämlich. Und er hätte halt gehört, dass die Bürsa halt wirklich die Ability, zu sich zu verstecken und zu laufen, sei die einzige Verteidigung. Wobei, warum haben sie dann überhaupt irgendwelche Waffen und begrüßen irgendwelche in der SR? Ob das denn richtig wäre? Und ja, Hanno sagt dann, wir haben Tunnel und Höhlen und wenn die Lichter am Sterntor angehen, dann wären sie weg, bevor die Goa'uld angekommen wären. Ja, aber Daniel bohrt da nochmal weiter, aber ihr müsst schon schnell sein. Und Hanno stimmt dem doch dann zu und Tiak wird dann befragt, ob er das denn damals auch schon wusste. Und Tiak, na klar, wir haben halt oft Schwierigkeiten gehabt, diese Dorfbewohner zu lokalisieren. Und sie schienen sich immer in Luft aufzulösen oder im Wald aufzulösen. Nur so wie so ein Schwarm Vögel. Daniel wendet sich dann wieder an Hanno und fragt ihn dann, ja, wie schnell war denn dein Vater so mit nur einem Bein? Und Hanno, nee, das ist doch nicht wichtig. Und er wäre nie zurückgelassen worden. Und Daniel fasst dann das Ganze zusammen, ne? In anderen Worten, die Gruppe kann nur so schnell sich bewegen wie das langsamste Mitglied. Richtig? Tiak wird dann nochmal befragt, hier, warum hast du überhaupt Hannos Vater ausgewählt? Und Tiak, ich habe seine Verletzung gesehen und ich wusste, dass die Gruppe ohne ihn schneller fliehen könnte und vielleicht sogar den Goa'uld dann komplett ausweichen könnte beim nächsten Mal. Und Hanno wie so ein verbocktes Kind, nein, ich will das nicht hören. So ein bisschen wie Rumpelstilzchen, fehlt nur noch, dass er sich ein Bein ausreißt. Ja, also Tiak, er hätte also eine Entscheidung gefällt und na, denjenigen zu töten und dann dafür viele, viele andere zu retten für später und sagt dann, ja, ist das denn korrekt? Und Tiak stimmt dem auch zu. Ja, und Daniel ist dann so ein bisschen melodramatisch und ja, wenn Tiak diese Entscheidung nicht gefallen hätte, er läuft dann so ein bisschen durch den Saal und zeigt dann auch verschiedene Leute. Viele von euch werden überhaupt nicht mehr am Leben und aber Hanno immer noch nicht, hey, ich weiß überhaupt nicht, was das Ganze hiermit zu tun hat. Denn ich versuche dir zu erzählen, dass Tiak ein guter Mann ist und dass er wichtig ist im Kampf gegen die Goa'uld und die Jaffar. Und deshalb bitte ich dich, sein Leben zu verschonen. Hanno reißt sich dann aber ein bisschen zusammen, ist jetzt nicht mehr das kleine Kind und sagt dann, ja, du hast mir jetzt häufig erzählt, dass das hier dieser Jaffar ein anderer Mensch sei. Und du hast mir sogar viele Beispiele genannt, ne, dass er zum Beispiel auf seine eigenen Kameraden geschossen hätte. Aber warum hätte er das denn damals nicht getan? Ne, weil, und dann erzählt Daniel halt so von wegen, hey, hier, es hätte nichts gebracht, ne? Also von wegen, was, wer hätte sich denn ihm anschließen sollen? Es geht so ein bisschen Geplänkel hin und her. Ne? Die Menschheit hätte ihm halt helfen können, ne? Also Tiak unterstützen können, aber ein paar Dorfbewohner mit feinem Bogen, naja. Ne? Er erklärt halt, ne, we have defenses that you don't. Er fasst es halt auch nochmal zusammen. Tiak may have killed Hanno's father, but in doing so he saved you and you and you, ne? Und zeigt da halt nochmal auf die Leutchen. Könnte man das denn jetzt wirklich verantworten, ihn einfach so zu töten? Und die Älteste sagt dann auch, ne, er kam halt auch bei ihr an und nein, sie könnte das nicht entscheiden. Das Ko'ai bestimmt, dass nur Hanno diese Entscheidung fällen könnte. Hanno sieht das aber auch ein, dass das hier das Argument durchaus nicht schlecht ist und auch bewegend wäre. Und er lobt Daniel dann dafür, Daniel bedankt sich. Aber dann stellt er die Frage aller Fragen, can his recent actions or any future actions return my father from the dead? Worum es natürlich, also er ignoriert völlig, dass sie nur wegen Tiak eigentlich am Leben sind, aber naja, okay, nee, das stimmt natürlich. Tiaks jetziges Verhalten kann natürlich nicht den Tod des Vaters wieder gut machen und das sagt Daniel dann auch so und Hanno sagt dann auch ganz klar, Jaffa, you're guilty of killing my father. Na, morgen Mittag wirst du durch deine eigene Waffe sterben, so wie mein Vater gestorben ist.
Was hier vielleicht noch interessant ist, jetzt am Schluss der Szene, im Deutschen sagt er auch wirklich, ja, morgen um 12 Uhr. Also die haben da so, ja, Uhrzeiten wie wir hier wieder mal.
Ja. Nee, morgen, oh, Sekunde, tomorrow at midday.
Okay, weil im Deutschen, also in der Synchro ist es
ja, morgen um 12 Uhr. Im Englischen ist es korrekt, das heißt mittags, ja, also ja. Ne, zur Mittagszeit.
Etwas unsauber wieder mal. Wir sind zurück im Stargate Center im Konferenzraum. Hammond steht da am Fenster. Sam und Jack laufen die Treppe hinauf, treffen ihn. Ja, Hammond so, ja, ich bin verwirrt, Captain. Sind jetzt diese Leute Feinde? Und Carter dann, naja, das hängt ganz von der Definition von Feinden ab. Nochmal, ja, sie haben Tiak gefangen, der sollte hingerichtet werden. Also könnte man sich schon als Feinde bezeichnen. Und ja, Hammond dann, ja, klingt für mich jetzt so, als ob sie den Rest hier von ihnen mit größtem Respekt behandelt haben. Also jetzt wollen sie jetzt einen Angriff starten oder was? Und O'Neill, nee, ich hoffe nur eben, dass man da mit überlegener Feuerkraft und Anzahl Tiag da frei bekommt. Der Hammond dann ja nach dem Motto, die Vereinigten Staaten mischen sich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute ein. Ja, Sam und Jack gucken sich so an und Udi, seit wann, Sir? Der dann ja, seit eben diese Regierung im Amt ist, bemerkenswerter Dialog, finde ich. O'Neill dann weiter, ja, ich glaube nicht, dass der Präsident da ein Problem mit hätte, wenn wir da reingehen und eben versuchen, Tirk rauszuholen, zu retten. Und dann Hammond auf einmal, ja, er ist keiner von uns. Und Carter, hä, wieso das jetzt? Hammond will das wieder etwas relativieren nach dem Motto, ja, das ist gar nicht meine persönliche Meinung, aber eben in den Augen der Regierung sei er und ist er auch kein amerikanischer Staatsbürger. Er ist ja noch nicht mal ein Erdenbürger. Und Neil, ja, ich kann das nicht glauben, was ich hier von Ihnen höre, Sir. Die Carter dann, ja, General Hammond, wenn ich darf, also selbst wenn man davon absieht, dass Tirk unser Freund ist, wie können Sie es zulassen, eben, dass man so eine wertvolle Informationsquelle, also dass die einem dann weggenommen wird? Der General dann, die Gesetze dieser Leute unterscheiden sich halt nicht in der Hinsicht von unseren eigenen. Wir hören nämlich bei uns auch nicht auf, Kriegsverbrecher zu verfolgen, nur weil sie einen Sinneswandel haben. Und du dir so, hä, Kriegsverbrecher? Was? Ja, ja, Colonel, das ist er ja. Ob es ihnen gefällt oder nicht, was die Jaffa diesen Leuten und tausenden anderen da antaten, waren eben Verbrechen. Tirk hat viele Jahre auch im Dienste der Gur'uld diese unangenehmen Dinge getan. Ihnen beiden ist sicher klar, dass das so früher oder später auch passieren musste. Und O'Neill dann will das etwas auch, ja, relativieren und meint, ja, ich habe hier viele Jahre meines Lebens eben für das Land hier im Dienste, also im Militär verbracht, und mir wurden Sachen befohlen, die auch für mich sehr unangenehm waren. Ich werde eben nicht zulassen, dass sie meinen Freund da hinrichten lassen oder da nichts gegen machen. Und ja, Carter bekräftigt es auch nochmal und sagt, ja, er habe eben seine Loyalität viele Male bewiesen. Man müsse das jetzt auch gegenüber ihm mal machen. Der General meint dann, ja, meine persönliche eigene Meinung ist eben, das stimmt, aber laut Regierungspolitik, da muss ich da meine Entscheidung abwägen und deshalb sage ich nein. Und O'Neill dann, ja, na gut, dann rufen wir halt hier den Präsidenten an. Hammond, ja, genug jetzt, Colonel. Carter sagt nochmal, hier, wir haben da eigentlich keine Zeit jetzt für sowas. Und Hammond stimmt mal ausnahmsweise zu. Und dann gehen die wieder zum Stargate, genau. Und wir springen wieder zurück in Tiags Zelle.
Ja, interessanterweise hier ist er auch so ein Weg, ne? Also von wegen O'Neill sagt er, hey, lass uns den Präsidenten anrufen. Und Hammond dann, nein. Also ist ja eigentlich so, nein, ne? Also von wegen, das ist genug, Colonel. Also sehr im Sinne von, dass sie es dann trotzdem tun, ist irgendwie merkwürdig. Aber da kommen wir gleich erst zu. Wir sind in der Gefängniszelle und hier sind wieder so ein paar Bürsa-Damen vor Ort und die malen auf Tirk irgendwie so ein Bodypainting drauf. Daniel, ja, was machen die denn hier? Und ja, werden Vorbereitungen für seinen Tod. Und Tirk hätte aber noch einen letzten Wunsch. Das wäre, dass man seinen toten Körper doch bitte mit zur Erde nehmen würde und der Wissenschaft zur Verfügung stellen würde, sollte, damit man ihn und den Symbionten von den Wissenschaftlern untersuchen könnte, damit sie vielleicht einen Weg finden könnten, besser gegen die Gur'uld oder die Jaffa anzugehen. Und ja, Daniel sagt, na, da wird schon kein Body sein, den man da irgendwie verwerten könnte. Und Carter und Jack sollten jede Minute wieder zurück sein. Und ja, Tiag redet dann aber auch wieder auf Daniel ein, sagt dann, nein, du darfst das den Colonel nicht erlauben, dass die hier zwischen ihm, zwischen der Rache der Bürsa und ihm stehen würden. Das ginge nicht. Und ja, Daniel sagt dann, tut mir leid, Tiag, da muss ich Jack zustimmen. Das ist nicht das, was du verdienst. Ja, kurze Szene. Wir sind jetzt wieder im Konferenzraum im Stargate Center und Hammond kommt dann rein und sagt dann, ja, nee, sorry, Colonel, der Präsident autorisiert keine Rettung. O'Neill und Carter können das kaum glauben. Und Hammond sagt dann, aber ja, er stimmt dem Präsidenten zu. Wir könnten hier keine Truppen riskieren für ein, ja, moralisch ambiguous, wie heißt das denn auf Deutsch, moralisch ambivalent, ne, für irgendeine ambivalente Geschichte hier, das ginge nicht. Und O'Neill sagt, nee, da müsste er respektvoll nicht zustimmen und ja, das Recht hätte er, aber er dürfte halt nichts dagegen unternehmen. Wir kommen jetzt zum ganzen Haufen kurzer Szenen. Wir sind jetzt wieder in der Bürsa Village. Ja, O'Neill und Carter kommen an, durch das Stargate, und ist irgendwie alles irgendwie in Flammen und Leute hin und her wetzen. Und mir fällt auch auf, dass das ein bisschen merkwürdig und anders aussieht als vorhin. Und dann sehen sie Jaffa, die Dorfbewohner, durch das Dorf treiben. Und Neil und Carter verstecken sich und gehen dann auch irgendwo runter, ein paar Treppen runter. Aber hier ist ja eh interessant. Hanno hatte ja erzählt, ne, sie beobachten das Stargate und immer wenn da irgendwas passiert, verdrücken sie sich schnell. Warum das diesmal nicht geklappt hat, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt durch diesen Prozess, ja, hat er irgendwie alle Leute abgelenkt, wären oder sowas.
Wer weiß.
Vor allem macht das Stargate ja auch Geräusche. Und diesmal haben sie ja niemanden. Also, weiß nicht, was zur Not, lässt man halt den Gefangenen zurück. Also, was soll denn dem passieren, wenn sie doch eh glauben?
Und das Stargate ist ja direkt da. Also, es ist nicht so weit weg, dass man das nicht mitbekommt. Es ist direkt vor Ort.
Ja, man hätte es vor allen Dingen, also, das ist irgendwie, was habe ich noch aufgeschrieben? Flammen deuten ja auch auf Beschuss hin. Warum habe ich das denn aufgeschrieben?
Ja, es brennt da ein bisschen ein paar Sachen.
So. Ja, ja, klar. Also ja, ne, genau. Es gab Beschuss, ja. Also das ist ganz klar. Ach so, okay, sie sind da geblieben. Ne? Ansonsten hätten die Leute ja auch gar nicht auf irgendwas schießen müssen, also die Jaffa. Mhm. Also da scheint wohl keiner geflohen zu sein, sondern man hat sich gewehrt. Wobei das auch irgendwie albern ist, ne? Also die Leute zu beschießen, wenn man da irgendwen mitnehmen will, macht irgendwie... Ja. Wenig Sinn.
Ja, oder die haben einfach die bekämpft, damit die anderen abhauen, so irgendwie neue Taktik.
Das kann sein. Aber es sieht ja nicht so aus. Da kommen wir ja gleich hin. Das sieht aber nicht so aus, als wäre irgendjemand groß geflohen.
Ja.
Ja, wir sind wieder in der Gefängniszelle.
Die Zellentür ist nun offen, komischerweise, und die Zelle ist auch leer. Carter meint, ja, die haben den wohl jetzt mitgenommen. Die Bursa und O'Neill, ja, hoffen wir, dass es die waren. Und Carter, ja, vielleicht hat Daniel ihn auch rausgeholt. Und O'Neill, okay, ja, denken Sie weiter so positiv, Captain. Ja, dann laufen die beiden die Treppe hinauf und...
Im Englischen ist es interessant, weil Carter sagt, Bursa must have taken him with them. Was aber interessant ist, weil Bursa, wenn man das ohne das the benutzt, ist das eher ein Name. Also von wegen, es ist nicht die Bursa, sondern Bursa hätte sie mit ihnen. Ja, also durch das them macht's das wieder relativ, ne? Das erklärt das Ganze, aber dass da dieses the fehlt, ist irgendwie lazy writing.
Genau, die laufen die Treppe hinauf und hört da Gespräche. Hier ein Mann meint, ja, los geht's. Und dann man sieht Wachen, Jafar-Wachen mit Rüstung, die da Dorfbewohner aufstellen. Und Sam und Jack, ja, verstecken sich hinter so Säulen. Aber ein Schlangenwächter hört hier, also irgendwie, ich glaube, die berühren da irgendwas oder also bekommt das mit. Und der Helm, die Augen leuchten rot, man kennt es. Ja, er sieht dann auch einen Gewehrschatten oder einfach einen Schatten dann an der Wand und schießt dann auf diese besagten Säulen, hinter der Sam sich versteckt und auch, ja. Und der Jafar sieht dies und verfolgt die, also die verstecken sich, rennen da ein bisschen rum, hat aber jetzt O'Neill noch nicht bemerkt. Der stolpert über den Jafar und er überwindet den auch und bekämpft den. Man hört dann noch Geräusche, eines zieht so ein Messer und das war's wohl mit dem Jafar. Ja, Jack wird nun gezeigt, Sam rennt dann auf sie zu und übergibt praktisch ihm auch die Stabwaffe des, ja, jetzt toten Jafars. Und genau, nun bekommen wir zu diesem viel angeteasten in dieser Folge ominösen Verstecken oder dem Versteck. Dort ist jetzt Hanno und der meint, O'Neill habe mir hier nicht nur bewiesen, wo seine Loyalität sei, sondern auch eben die ihre, und Tiag ist nun auch da, wie man annehmen konnte. Ja, wenn du glaubst, dass O'Neill das hier war, dass er die Gur-Ult informiert habe, dann irrst du dich. Hanno, wie kommt es dann, dass sie unsere Fluchtwege kennen? Ja, und Daniel so, hä, was? Ja, wir sitzen in der Falle, meint der Hanno. Wir sind hier jetzt abgeschnitten von den anderen Verstecken. Ja, aber Daniel sagt nochmal, ja, Jack ging zurück zur Erde und dass die Gur-Ult nicht dumm seien. Wahrscheinlich haben sie das eben, ja, irgendwie selber rausgefunden. Ja, Hanno, dann ja, die Kinder und die Langsamsten werden sich jetzt hier verstecken und der Rest kommt jetzt hier mit mir und wird versuchen, die Gur-Ult in den Wald da wegzulocken. Daniel dann, nee, warte mal hier, lass mich und Tia gehen. Wir könnten doch euch ja jetzt hier helfen. Sieht ja nicht so rosig gerade aus. Ja, ich gebe dir mein Wort, dass wir auch nicht versuchen, wegzulaufen. Der ist natürlich auch, wie erwartet man das, dagegen. Meint, nee, ihr bleibt schön hier. Und zu einem kleinen Jungen, ja, wenn ich nicht überlebe, dann vertraue ich dir das hier an, dass du eben dieses Urteil verstrickst, also der soll dann irgendwie...
Ja, ist vermutlich Tier, der Sohn von Hanno.
Ja, es könnte sein, genau. Tierk töten, das Kind nickt. Nun sehen wir Jack und Sam, wie sie sich verstecken, beobachten da einige Wachen, die genau Frauen und einige Männer da am DHD festhalten. Da rennen nun schreiende Männer herum. Die Jafar denkt so, hä, was geht jetzt hier ab? Drehen sich um und schießen auf diese Männer. Eben diese Gefangenen von den Jafar fliehen dann. Jack erschießt einen mit der jetzt ja vorhandenen Stabwaffe. Hanno kommt da auch mit an und wundert sich etwas, sieht den auch verwundert an, den O'Neill. Man hört Explosionen und ja, die Jafar beginnen dann in diesen Saal auch zu gehen.
Wir sind jetzt wieder im Courtroom und die Jaffa stürmen da rein und finden natürlich ein paar versteckte Villagers und auch Tiag und Daniel. Daniel weist dann Tiag dann, ja, hier von wegen, hier dreh dich doch so ein bisschen weg, ne, damit man da irgendwie nicht dein Gesicht und aber zu spät. Shackle taucht nämlich auf und erkennt Tiag nämlich direkt. Und Daniel sagt dann auch, also wieder so ein Nonsens-Dialog. Shackle sagt Tiag, Daniel sagt Shackle. Fehlt nur noch, dass Tiag sagt Daniel. Aber hinter Tiag sitzt der kleine Junge wieder und er gibt Tiag versteckt hinter seinem Rücken eine Waffe, also ein Messer.
Ja, und nochmal kurz, genau, den Shackle, den kennen wir ja auch aus The Nox. Das war damals der ehemalige Schüler sozusagen von Tiag. Also der Tiag hat ihn so ein bisschen militärisch angelernt, würde ich
behaupten. Shackle halt. Na, Tiag sagt dann zu Daniel, hier, flieh und go, sagt er. Aber interessanterweise flieht Daniel nicht, sondern wird von den Jaffa abgeführt. Ja, Shackle dann wieder ganz überheblich, wie er immer so gerne ist. Und ja, hier, dein Tod, sagt er zu Tiag, wird meinen Platz als First Prime sichern. Ja, und Tiag hat mittlerweile seine Fesseln durchgeschnitten mit dem Messer und ersticht Shackle mal einfach. Aber interessanterweise entschuldigt sich dann Tiag bei ihm und sagt dann, I'm sorry, während der Shackle dann von seiner Messerklinge gleitet. Ja, wir sind dann im Courtroom. Also da gerade waren wir an der Seite, in so einem Seitenbereich. Und jetzt sind wir wieder zentral da irgendwie drin. Tiag ballert auf die Jaffa. Ja, er springt dann auch vor und verhindert, dass ein Jaffa auf eine Gruppe Villager feuern kann. Wird aber getroffen mit einer Stabwaffe. Aber schafft es trotzdem, den Jaffa auszuschalten. Und der andere Jaffa zielt wieder auf Tiag. Aber dann tauchen Carter und O'Neill auf.
Was ich nicht noch kurz einwerfen würde.
Ich auch.
Genau, das ist die Szene. Genau, er fliegt da so in dem Raum rum, genau, stürzt sich auf die. Und ich fand, das sah mega unecht aus, weil das sind irgendwie so zwei Szenen aneinander so montiert, aber ich kann es schlecht beschreiben, aber es wirkt so, als ob in der Mitte, es fehlt so der Anschluss. Also es wirkt wie zwei andere Sachen. Es ist ganz komisch montiert. Mhm. Ja, ist mir nur aufgefallen.
Was an der Szene noch beachtlich ist, von wegen, warum ist Tiags Bauch verbunden?
Ja.
Also, ja, das ist dann, man muss es nicht mehr schminken und sehen, dass da irgendwie so dieses Kreuz auf dem Bauch ist, aber dann wirklich ihm den Bauch zu verbinden, obwohl er vorher keinerlei Verletzung vor sich getragen hat, ist irgendwie, also wirklich lahm.
Das Essen war schlecht in der Gefängniszelle.
Ja, mhm. Ja, O'Neill sagt dann, hey, er feuert in dem Moment dann aber auch schon auf den Jaffa. Daniel beugt sich hinab und guckt sich dann Tiags Wunder an. Der ist ja getroffen worden. Interessanterweise auch, der Tiag ist ja getroffen worden und der andere Jaffa zielt ja dann auf ihn, ne, bevor O'Neill und Carter rein. Und hast du dir mal seinen Gesichtsausdruck angesehen? Der ist ja völlig entsetzt. Oh Gott, ich werde sterben. Hallo, du wolltest die ganze Zeit schon sterben. Wo ist jetzt das Problem? Ne? Aber das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ja, Daniel, ja, ne, sieht scheiße aus. Wir müssen dich nach Hause bringen. Und Tiag, nee, geht gar nicht. Er rappelt sich hoch mit der Hilfe der anderen und gibt dann seinen Stab an Hanno. Und sagt dann, ja, hey, hier, es ist Mittag. Ich bin hier, um mein Gerichtsurteil zu akzeptieren. Und hier, hey, Tiag. Hanno erkundigt sich dann, you would save those who wish to kill you. Also, ne, du würdest die retten, die versuchen, dich zu töten. Wobei das interessant ist. Weil er sagt, would. Er hat's doch gerade getan. Also, you would, you have saved those who wish to kill you. Mhm. Na, aber ja. Und hier sagt dann, verbessert sich ihn dann aber auch und sagt, I would save those who deserve to live. Wobei das auch ein bisschen überheblich ist, ne? Also von wegen, warum entscheidet Tiag, wer jetzt? Egal. Hanno hat ein change of heart, wie man so schön im Englischen sagt, und sagt dann, hey, hier, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, meine Erinnerung war fehlerhaft. Das ist nicht derselbe Mann, der meinen Vater ermordet hat. Und Tiag dann, nein, doch, ich war da.
Weißt, ich sage, also ich will doch sterben.
So suizidal, also wirklich. Ja. Hier dauernd irgendwelche Leute. Und Hanno sagt dann, nein, dieser Jaffa ist tot. Du hast ihn getötet. Wir haben unsere eigenen Verwundeten, um die wir uns sorgen müssen. Und mehr so dann an Jack gewandt. Ich meine, du solltest deinen Freund nach Hause bringen. Tiag bekommt von Hanno seinen Stab wieder, beugt seinen Kopf, wie man das bei Tiag so kennt. Und dann, ja, entfernen sie sich. Und ihr bietet aber nochmal an, hey, wir können, das hat er am Anfang ja gemacht, da hat man es ja abgelehnt. Mhm. Und sagt dann, hey, we can help defend yourselves. Und Hanno sagt dann, ja, das würden wir schon begrüßen. Und ja, SG-1 ist dann alleine im Gerichtssaal. O'Neill legt seine Hand auf Tiags Schulter und damit endet das Ganze.
Also Hanno hat jetzt eingesehen, militärisch, das war noch nicht so das Gelbe vom Ei. Man könne dazulernen, ja. Zur Trivia, dieses Mal ist es nicht so viel, aber ist ja auch nicht so wild. Das hatte ich gelesen in Beyond the Gate, genau, in einem Stargate-Buch. Da hat sich Christopher Judge kurz geäußert zu der Folge. Also, sie haben gesehen, was für ein ehrenhafter und ehrlicher Charakter Tiag ist, bemerkte er. Der Gedanke, dass man für die Dinge in seinem Leben verantwortlich ist, egal was die Auswirkungen sind. Ich denke, das ist die reine Essenz von Tiag. Dann, das habe ich nicht ganz so verstanden. Vielleicht weißt du es, wenn nicht, wissen es vielleicht die Zuschauer, hatte ich auch noch gelesen, dass der Name des Planet ein sarkastisches Wortspiel sei, da in den USA ASAP für As Soon As Possible steht.
Hey, was hat der das Planet mit dem heißt doch Karthago.
Ja, deshalb, das habe ich nicht verstanden. Vielleicht gibt es da noch einen Second Name.
Na, also wir haben ja mehrere Namen. Wir haben Karthago, ja. Ne? Der Tiag sagte, der Planet wird Karthago genannt. Wir haben die Bürsa-Leute, die sich irgendwie vermutlich den Volksstamm bezeichnet. Und wir haben halt hier P3X1279 laut der
Kennung, ja.
Laut dem Transcript, wie auch immer sie es irgendwo her haben, keine Ahnung. Aber ich habe keine Ahnung, warum das, also.
Wie gesagt, ich bin auch ratlos, aber ich wollte es nicht unter den Teppich kehren. Vielleicht weiß es einer von euch, wenn ihr gerade zuhört, ja. Dann gerne uns schreiben. Dann noch, es könnte, also da stand auch mögliche Einflüsse. Da könnte es sein, dass es die TNG-Folge, die erste ist es von der ersten Staffel, Encounters at Farpoint, ist, wo ja auch, ja, ein mächtiges Wesen, sage ich mal, ohne zu spoilern, die Menschheit vor Gericht stellt für so alle Taten, die irgendwo mal passiert sind. Oder eben auch Einflüsse könnten sein The Princess Bride oder Judgment at Nürnberg, auch ein Film. Ja,
nur wie gesagt, das mit dieser Anklagebank, die so ein bisschen wie klingonisch aussah. Und es gab auch dieses komische Teil, was Hanno in die Hand genommen hat, dieser Richterstab, der oben dieses Art breitere Schaufelblatt da drauf hatte. Das habe ich auch schon mal in Star Trek irgendwo gesehen, ne? Also irgendwie so.
Das könnte sein.
Mir war so, als hätte Captain Kirk das mal irgendwie. Ich weiß, was das ist. Das gibt's bei den Vulkaniern, wenn die sich, da gab's doch einmal irgendwo diese Folge, wo sich zwei Leutchen um die Frau von, also Spock und noch irgendwer um diese Frau Streiten, kloppen. Ne? Und die haben doch auch solche Gerätschaften.
Das stand im Stargate-Wiki, dass es da einen Übersetzungsfehler gab, als eben General Hammond sagt, es sei seit der Existenz der amerikanischen Verfassung, seit es unsere Verfassung gibt, nicht die Sache der Vereinigten Staaten, sich in fremder Leute Angelegenheiten einzumischen. Im Original sagt er nämlich, dass das seit der Wahl der aktuellen Regierung, also since the administration was elected, nicht der Fall sei. Also das ist eine kleinere Ungenauigkeit.
Ach so, im Deutschen ist das dann, ich wollte
genau, sagen, okay. Ja, Hammond räumt also indirekt ein, dass Amerika in seiner Geschichte dann durchaus sich in andere Leute Angelegenheit einmischt.
Das ist das Vorgängertum der obersten Direktive bei Star Trek.
Genau. Dann habe ich noch gefunden, ja, kann man auch als Kritikpunkt oder als Merkwürdigkeit sehen. Wenn die Dorfbewohner sich vor einem Angriff der Gu'uld fürchten, warum vergraben sie dann das Stargate nicht, sondern siedeln sogar da genau in der Nähe?
Das hatten wir schon mal in einer der letzten Folgen. Da wurde doch ganz klar gesagt, wenn wir es verbuddeln, dann kommen die mit Raumschiffen.
Ach so, ja, okay. Ja, also könnten wir es erklären.
Na, also vor einem Raumschiff kannst du dich halt schlecht verstecken. Das kommt von oben, das sieht alles. Wenn das Gate
angewiesen wird. Du musst auch nicht 5 Meter neben dem Ding siedeln.
Genau, das Gate hörst du ja gegebenenfalls.
Dann noch etwas, was uns in der letzten Folge auch zu Beginn relativ passiert ist, jetzt am Ende. Und zwar ist es in der Minute 42:20 von 44 Minuten 13, die Episode geht. Da sieht man in der linken unteren Bild, in dem Bildausschnitt, einen eigentlich toten Jafar so seinen Brustkorb heben, also er atmet noch. Die Zombie-Apokalypse hat sich von der letzten Folge mit in diese
gesetzt. Wobei das ja durchaus auch sein kann. Ne? Also nur weil du jemanden mit deiner Stabwaffe triffst oder mit bist du ja nicht unbedingt direkt tot. Ne? Du bist erstmal nur außer Gefecht.
Wer weiß, ja. Ja, das Zitat der Woche. Ja, ich habe mich dann dafür entschieden, und zwar Hammond meint, ich bin verwirrt, Captain, sind diese Leute nicht Feinde? Und Carter meint, na, nun, Sir, das hängt davon ab, wie man Feinde definiert. Fand ich sehr witzig.
Ja, bei mir ist es, das hast du gerade auch schon mal kurz erwähnt gehabt, die Unterhaltung zwischen Hammond und O'Neill. Und Hammond sagt, Colonel, the United States is not in the business of interfering in other people's affairs. Und O'Neill ganz einfach, since when, Sir?
Ja, das war auch sehr gut, ja.
Auch sehr geil.
Ja, zum Fazit. Letztes Mal war ja der Fokus eher auf Sam, eine Sam-Folge, heute eine Tiag-Folge. Ja, er muss sich ja für seine Taten da verantworten, will das auch irgendwie total machen. Ja, obwohl eben sein Vorgesetzter, also Jack, meint hier, nee, wir hauen jetzt mal hier schön ab. Ja, da gibt's so eine bestimmte Zerrissenheit am Anfang innerhalb des Teams und vor Gericht muss logisch gut argumentiert werden. Was ich gut fand, war, dass man relativ früh schon zu dem Schluss kam, das macht keinen Sinn, wenn da jetzt einer den verteidigt, sondern man müsse eben dann zusammen alle müssten da nachdenken, wie das am besten gelingen kann. Der Geschädigte, dass der dann da quasi der Richter ist, fand ich befremdlich irgendwie. Das hattest du ja auch schon erwähnt.
Ja, es war damals halt, ne, also dieses von wegen, hey, ich habe jemanden, der ist erstmal schuldig, bis er seine Unschuld bewiesen ist, ist okay. Aber dass wirklich das Opfer der Richter ist, das ist irgendwie merkwürdig.
Dann nimmt man ja an, dass es in den meisten Fällen wahrscheinlich der Dorfvorsteher oder
genau, der Dorfschulte, der König, der Lord oder was auch immer du da hast.
Aber gut, andere Planeten, andere Sitten. Also ich fand es doch wieder relativ kammerspielartig, obwohl es eigentlich keins war, aber es wirkte so, weil halt immer dieser Gerichtssaal zu sehen war. Ich habe zwar gesagt, ich habe da nichts dagegen, mir gefällt sowas eigentlich auch, aber es muss jetzt nicht unbedingt in jeder vierten Folge so sein. Also
ja, du musst dabei bedenken, das ist Staffel 1, da hat man jetzt ein begrenztes Budget, ne? Man hat sich vielleicht auch schon ein paar Folgen rausgesucht, die so richtig Geld fressen wegen Animationen und ähnlichem Kram.
Die man dann lieber geschoben hat, wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, so richtig viel Spannung war nicht so drin. Also am Ende, okay, es gab dann diese Action, aber dazwischen war halt relativ tote Hose. Das fand ich in der letzten Folge besser gelöst, dass da auch mal zwischendurch andere Sachen passierten.
Es gab hier ja auch Szenen, die völlig sinnfrei waren. Also von wegen diese ganz kurzen Einblendungen, wie draußen dann die Leute ins Gebäude gehen oder auf dem Marktplatz rumlaufen, ohne dass irgendwas passiert.
Auch auf der emotionalen Ebene hatte mich die letzte Folge vor 2 Wochen, Cassandra, irgendwie mehr abgeholt, beeindruckt daher. Ja, ich sag mal, okay, ja, Daumen quer, ja.
Ja, also ich weiß überhaupt nicht, warum, also wenn ich mir so zurückblickend auf die letzten Folgen und wie ich immer meine Abstimmung gemacht habe, weiß ich überhaupt nicht, warum ich diese Serie gut fand. Also die erste Staffel war ja wirklich unter aller Kanone. Nee, ich würde auch wieder sagen, eher nach unten. Also dieses Suizidale, was Tialk da hatte, dem das so einfach mal anzudichten, nur damit irgendwas, ne, damit er sich irgendwie nochmal redeemen kann, auch in den Augen vor anderen, weiß ich nicht. Ne, also die Leute, die auch irgendwie dann so selten dämlich sind, einfach mal davon ausgehen, okay, du hast hier einen Jafar, aber die anderen Leute, wenn die behaupten, sie seien gut oder kämen in Frieden, dann ist das bestimmt so. Das macht wirklich viel Sinn. Also die Leute waren alle irgendwie suizidal unterwegs, alle so jeglicher Gefahr. Also irgendwie merkwürdig. Na, auch so ein bisschen vom Storytelling her. Also die eine sagt, ihr geht jetzt, der andere sagt, ach, ihr könnt aber vor mal bleiben. Das ist schon. Also ich weiß es nicht. Na, auch dieses von wegen, hey, warum sind die Gua'uld da jetzt unbemerkt landen können? Also warum? Na, also hätte man jetzt irgendwie, was ich weiß, die Elder oder sowas, ne, hätte jetzt irgendwie eine Krücke oder ne, irgendjemand wäre krank, den man vorher schon mal gesehen hätte, ne? Dass die irgendwie langsam unterwegs werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Vor allen Dingen die Methodik, die sie dahinter liegen, ja, wir lassen niemanden zurück. Ja, da muss man die halt schleppen. Also
ja, irgendwie transportieren.
Genau. Das Problem aber in der ganzen Geschichte ist, du hast in einer Bevölkerung immer ältere Menschen, die nicht so schnell können. Also wie die überhaupt bis dahin sich irgendwann mal versteckt haben konnten, weiß ich nicht. Also es gibt Besseres.
Dann ein kleiner Ausblick. Beim nächsten Mal in 2 Wochen haben wir die Folge Enigma. Da treffen wir auf interessante, höher entwickelte Menschen, die auch später noch Einfluss auf die Serie haben. Das wird hoffentlich interessanter, würde ich mal vorab schicken. Ja, mal schauen.
Ja, Enigma, ja. Mit den Trolladen.
Ja, dann wie immer könnt ihr euch gerne, ja, wie ihr es auch jetzt schon macht, auf Facebook, Twitter, manchmal Instagram auch, macht ihr beteiligen oder auch per Mail, wenn euch das lieber ist. Sendet uns Feedback und auch, wie ihr die Folge fandet. Das finde ich auch immer sehr interessant, da noch weitere Meinungen zu hören. Ja, und ansonsten empfehlt uns weiter, wenn euch der Podcast gefällt. Bewerten könnt ihr uns ja auch bei Apple Podcasts. Ja, dann würde ich mich schon mal verabschieden.
Ja, Clemens hat da eigentlich alles gesagt, ne? Bewertet uns, empfehlt uns weiter. Ja, diskutiert mit uns frei mit. Clemens hat ja auch eine oder andere Frage. Falls euch was auffällt, was wir vergessen haben, lasst es uns wissen. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis in 2 Wochen. Viel Spaß mit der Folge und ja, bis denn.
Ciao.
Ciao, ciao.